Herzlich willkommen zur 814. Ausgabe des Sneakpods. Wir sprechen heute über den Film Die Schneegesellschaft. Mit mir hier unser Pilot, das ist Robert Krüger.
We're going down.
Und der Mann, der alle anderen auffrisst, wie letzte Woche schon angekündigt, Christoph Perner.
Das war nicht sehr nett und ich sehe, du nagst auch schon irgendwie an deinem Grind herum.
An meinem Unterschenkel.
Nein, an deinem Grind.
Achso.
Die Szene habe ich ja erst nicht verstanden.
Ja, nee, ich glaube, letzte Woche hatte ich auch angekündigt, dass ich behaupten würde, dass wir dich essen. Aber dann wäre das auch mit dem Vorstellen nicht so nett gewesen. Und ja. Gut. Nicht gut. Also.
Nee, gar nicht so gut. Aber.
Kalt war's.
Kalt war's und du musst uns das erklären. Nee,
der Christoph erklärt uns das, warum es so kalt war. Die Schneegesellschaft. Warum war es denn so kalt?
Ja, ich muss mir jetzt gar keine so großen Gedanken machen, inwieweit ich spoilern darf, weil du hast letzte Woche den Plot des Films eigentlich schon genannt, sogar ein bisschen übertrieben sogar, wenn ich mich recht erinnere. Es ist ein Film, der auf wahren Begebenheiten beruht, handelt von einem Flug 1972 von Montevideo nach Santiago de Chile und es fliegen vor allem so ein junges Rugby-Team mit, so alle so um die 20 bis 25 Jahre alt. Und die stürzen in den Anden ab. Und zwar im ausgehenden Winter. Und die Suche nach ihnen wird nach ein paar Tagen eingestellt. Weil es halt aussichtslos erscheint.
Und ich glaube, wegen schlechtem Wetter.
Ja.
Die wird unterbrochen wegen Sturm und Zeug.
Wegen Winter halt, ja. Geben halt auf. Und die Überlebenden, also es überleben durchaus nicht alle den Absturz, die ja versuchen halt irgendwie durchzukommen. Das Problem ist, dass sie halt in einer Gegend abstürzen auf 4000 Meter Höhe, wo halt außer Schnee nichts ist, also nichts zu essen, keine Pflanzen, keine Tiere, keine nichts.
Baumrinde.
Genau, so ein bisschen Flechte mal, aber das stellt sich heraus, dass das nicht so richtig gut funktioniert. Und sie sind da ziemlich lange, verbleiben sie da, 72 Tage.
Unfassbar lange.
Unfassbar lange, ja. Und das schaffen sie nur, indem sie irgendwann entscheiden, die Leichen der Verstorbenen zu essen, roh. Und
die 72 Tage halten die sich ja problemlos frisch, weil es ist ja eisekalt.
Die sind tiefgefroren.
Also, ja,
ja, genau.
Also in den Nächten haben die teilweise bis zu minus 40 Grad da oben gehabt.
Genau, und die sind von Sommer nach Sommer unterwegs, gell, entsprechend gekleidet.
Ich weiß gar nicht, von Sommer wirklich? Nee, es war doch Oktober oder so.
Ja, aber Oktober in der Südhalbkugel ist ein Frühling.
Ist Frühling. Ja, wird dann langsam Frühling, ne?
Aber die waren ja alle leicht bekleidet, will ich damit
sagen. Ja, waren vielleicht nicht für Hochgebirge, genau. Ne? Die sind,
ja, eben.
Die wollten da nur drüber fliegen, die wollten da nicht landen. Genau.
In Montevideo ist halt eher immer warm, ne? Also, naja. Und es überleben von den 45 Insassen 16 die Tortur und ja, schaffen es dann am Ende auch wieder in die Zivilisation.
Ja, genau. Und das ist hier die Nacherzählung dessen. Ja.
Genau, und wir begleiten die auf ihrem langen Überlebenskampf.
Ich habe mir jetzt auch nochmal angeguckt, wo Montevideo ist. Man in dem Film macht es so den Eindruck, als ob die Staaten fliegen los und sind sofort in den Bergen. Da könnte man ja auf die Idee kommen, dass diese Personen, die da drin sind in dem Flugzeug, irgendeine Erfahrung mit Bergen haben oder so. Hm. Aber überhaupt nicht. Montevideo ist sehr weit weg von jeglicher Form von Berg. Und insofern steht zu vermuten, die sind ja jetzt auch alle nicht irgendwie aus ich glaube, für viele war das erste Mal Fliegen und so wird in dem Ding auch erwähnt. Es ist auch 1972 gewesen, da war jetzt mit Flugzeugen verreisen und weit verreisen vielleicht auch noch nicht so gängig wie heute, wenn du nicht irgendwie zur Oberschicht gehörst. Insofern, so besonders alpine Erfahrung oder so hatte da wahrscheinlich jetzt auch kaum jemand, um irgendwie schon mal in solchen Kälten oder in solchen Höhen oder so gewesen zu sein. Das.
Nö, wenn du von Montevideo zu den Bergen fahren willst, fährst du halt mal 20 Stunden.
Ja.
Wenn du im Auto fährst. Also schon ein Stück weg.
Ja. Ja, und die Flugzeuge konnten ja damals noch gar nicht so hoch fliegen.
Also. Ja, das wird ja erläutert, dass das Problem war, dass die halt nicht einfach quer drüber fliegen, sondern die müssen da irgendwie erstmal an den Anden entlang, wo es dann nicht ganz so hoch ist, und da kommen sie dann drüber und haben dann Problem mit Fallwinden. Und, also ist halt auch ein Abenteuer gewesen. Also. Mhm. Ja.
Apropos erläutern. Bob, wie fandst du denn, dass da so ein bisschen erzählt wurde zwischendrin?
Ich fand das eigentlich tatsächlich ganz gut, weil das künstlerisch clever gemacht ist. Die Person, die da spricht, ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilern soll.
Nee, das spoilern wir nicht.
Das spoilern wir nicht, aber es hat einen künstlerischen Kniff, der dem Ganzen was mitgibt, den ich im Nachhinein, als ich so drüber nachgedacht habe, und ich habe auch noch so eine Art Making-of geguckt, wo da nochmal so drüber reflektiert wurde, da habe ich dann auch nochmal extra drüber nachgedacht an der Stelle, und da muss ich sagen, das hatte was, und es hat mich doch tatsächlich nicht gestört. Es ist natürlich, das macht überhaupt keine Freude, diesen Film zu gucken. Ja, das ist so furchtbar, wie sich das alles angehört hat, was wir hier geschildert haben, mal so rein von den Fakten, was da passiert ist. So furchtbar ist das, dem zuzugucken.
Beklemmend, ja.
Ja. Der Film macht daraus keine voyeuristische Schau, also dieses Menschenessen, das klingt natürlich total furchtbar und es ist total furchtbar, aber dieser Film versucht uns das nicht irgendwie besonders eindringlich zu zeigen oder so, sondern im Gegenteil, da wird jetzt nicht gezeigt, wie sie irgendwie Gesichter abschneiden oder so, sondern man findet da Bilder, die den Horror dessen fühlbar machen.
Und ohne das Verrohung so ein bisschen.
Genau, ohne dass das gezeigt, im Einzelnen gezeigt werden muss.
Ja, fand ich sehr gut. Also ich fand es sehr würdevoll, wie sie damit umgehen.
Genau. Weil schlussendlich die Überlebenden von damals, die meisten von denen sind ja noch am Leben. Nicht alle, aber die meisten schon. Mhm. Und sind jetzt halt alles ältere Herren. Und die sind hier in dem Film als Berater tätig gewesen. Und sind, so wie ich das in den Interviews gehört habe, auch alle sehr zufrieden mit dem, wie das hier dargestellt ist. Und schlussendlich sind das deren Freunde, gell? Und dann kannst du da jetzt hier nicht irgendwie da eine Gore-Show draus machen. Und es hat diesem vielleicht so, heutzutage in Hollywood-Filmen ist ja dann oftmals das alles sehr explizit. Und in diese Falle tritt dieser Film absolut gar nicht. Was aber nicht heißt, dass jetzt der Horror nicht fühlbar wird. Das absolut nicht. Das kriegt er schon hin, auch ohne diese Bilder.
Ja, ich habe zwischendrin immer mal gedacht, ist es vielleicht, weil es einfach billiger ist, das so zu machen? Also ist es eine filmische Abkürzung, die sie da gehen? Aber dann habe ich überlegt, wie der Absturz dargestellt wird. Und da haben sie ja durchaus auch, also das hat ja hohe Schauwerte, also wirklich furchtbare Schauwerte, wie da die Sitze zusammengedrückt werden und Knochen brechen, und also das ist schon
sehr unschön.
Ziemlich unschön. Man merkt so, okay, hier kommt ein Bruch, weil kurz vorher waren ja alle noch so gut drauf und auf dem Weg in Urlaub und ja, ole ole, wir machen mal ein Foto und so, und dann dieser Absturz ist wirklich derb. Und da hatte ich auch so, dachte ich so, oje, geht das so voyeuristisch, und das war aber dann gar nicht. Also es war dann, als es eben um diese moralische Sache geht, die seine Freunde zu essen, war das dann eben überhaupt nicht mehr so voyeuristisch, und das hatte ich das Gefühl, dass es einfach bewusst eingesetzt wurde, dass sie das eben nicht machen. Und das fand ich ziemlich gut gemacht. Also sehr pietätvoll.
Ja, der Regisseur Juan Antonio Bayona hat einen von diesen Jurassic World Filmen gemacht und The Impossible, und ich glaube, das ist wohl so ein bisschen das, wo er herkommt, solche Action-Sachen mit praktischen Effekten und ohne Stunt-Leute mit den echten Darstellern zu machen, um solche Sachen so bewegte, also so schnell, wie dieser Absturz halt, so krasse Action-Szenen quasi, sehr greifbar, sehr, sehr nah und intensiv auf die Leinwand zu bringen. Und das hat er hier auch wieder hingekriegt. Also wenn du das Making-of guckst, wie sie diese Szenen gemacht haben, das sind die eigentlichen Darsteller, die da sitzen und mit den Sitzen zusammengeschoben werden. Ja, das ist natürlich alles langsamer gedreht, als es dann gezeigt wird, aber da ist dann hinten so ein Typ, der zwei, drei Leute, die schieben und die rammen das alles ineinander, dann kleben die da und dann machen sie noch ein bisschen Geräusche drauf und ein bisschen Soundeffekte und dann es ist sehr greifbar. Also wenn du das gesehen hast, denkst du so habe ich einen Flugzeugabsturz auch noch nicht gesehen.
Ah, genau. Sehr unschön. Was diese Gore-Sachen angeht, ein bisschen kommt das ja dann gegen Ende, wo ich auch so das Gefühl hatte, so, ja, das ist halt, wird so gezeigt, so dass das für die dann halt auch Normalität wird, gell? Das ist so, am Anfang ist es auch für die richtig schlimm und sie versuchen das so vor der Masse der Leute zu, also sie haben dann ja nur so ein paar, die dann dafür sorgen, dass die Menschen auseinandergenommen werden und dann kriegt man eben irgendwie gesichtsloses Stück Fleisch zum Essen.
Ja, unter anderem, damit man nicht erfährt, dass es vielleicht die eigene Schwester oder Mutter
oder ist, ne? Und aber dann sind ja auch so Szenen, wo sie dann draußen in der Sonne sitzen und einer macht so ein Foto von, oder so ein Gruppenfoto, und da liegt halt zwischen ihnen irgendwie noch so ein Darm. Und da das merken sie noch so, und merken so, ah nee, das wollen sie nicht auf dem Foto haben, und da legt einer so einen Koffer über den Darm, damit man ihn halt auf dem Foto nicht sieht.
Ja, aber links, was? Das Geile ist, ja genau, er legt da einen Koffer drauf, aber links daneben liegt noch so ein ganzer Haufen Rippen.
Ja, ja, genau.
Und der ist dann einfach auf dem Bild mit drauf.
Genau, wo man auch so merkt, so, okay, es ist, wird halt so Normalität für die, dass die da zwischen ihren ehemaligen Freunden oder verstorbenen Freunden sitzen und die halt nach und nach aufessen. Und es sind ja auch am Ende von diesen, wie viel waren es, 30, fast 30 Verstorbenen, waren fast alle teilweise gegessen. Ich glaube, es waren nur zwei, die unversehrt waren am Ende. Also, aber ist ja klar, ich meine, wenn du 70 Tage da bist, du brauchst ja auch brauchst Kalorien, brauchst Proteine, geht ja sonst nicht. Die Frage ist, was gewesen wäre, wenn sie eben noch länger da gewesen wären, aber will man sich gar nicht ausmalen. Aber gut, es sind ja auch nach und nach immer wieder Leute gestorben. Das ist ja auch dieses Thema, wenn du abseits oder weit ab der Zivilisation bist und unterernährt bist, dann stirbst du halt an einem kleinen Cut, den du irgendwo hast.
Ja.
Ja, oder Erkältung, genau. Ja, obwohl Erkältung kriegst du nicht, weil es ja keine Viren gibt. Aber halt Wundbrand, ne? Ist halt.
Ja.
Geht ruckzuck.
Ja.
Haben wir bei The Beach auch schon gesehen. Da, wenn du da Verletzung hast, kann sehr schnell sehr böse werden.
Also.
Das mit den Namen fand ich auch cool, wie die Namen immer eingeblendet werden von denen, die sterben. Weil es eben auch so ein bisschen, ja, den Anker in die Realität gezogen hat. Gell? Da wurde immer wieder klar, so, ja, okay, das ist halt keine fiktive Geschichte. Gell? Das sind wirklich Menschen, die da gestorben sind. Ich habe da natürlich jetzt eine Figur, einem Schauspieler hat das gespielt, wie da einer stirbt, aber es ist halt wirklich jemand, der da gestorben ist. Und der heißt so und so und der war so und so alt. Das wird halt dann immer eingeblendet, wenn er stirbt. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das auch so ging, aber ich kann da nicht umhin, dann nebenher ein bisschen Wikipedia zu lesen und zu gucken, was da, inwieweit es stimmt und inwieweit, also so die Hintergründe und so. Und das ist schon, also war schon sehr greifbar, fand ich.
Mhm, absolut.
Ja.
Auch so Sachen, wenn du manchmal so Sachen in dem Film siehst, wo du dich fragst, ist das realistisch? Und dann schaust du es nach und oder findest du erst
genau
nichts
so
und irgendwann später findest du dann raus. Also zum Beispiel eine Sache, die ich mich gefragt habe, ist, dass die bis zum Schluss immer Zigaretten haben. Die rauchen die ganze Zeit. Aha. Und da habe ich irgendwann gedacht, das kann nicht sein, dass die irgendwie, dass die so viel zum Rauchen haben. Tatsächlich war aber wohl irgendwie, da waren ja noch ein paar andere Leute, es war nicht nur diese Rugby-Mannschaft. Und da ist wohl einer irgendwie Vertreter von irgendeiner Zigarettenfirma gewesen. und der hatte halt irgendwie so einen Koffer, Test, Probematerialien oder was auch immer, wie sagt man, so Werbe-Dings. Und deshalb hatten die zu rauchen so viel sie wollten. Was ich mich allerdings frage, ist, wie das mit dem Feuerzeugbenzin ist. Die hatten ja noch so richtige, so das klassische Benzinfeuerzeug.
Aber vielleicht hat er auch.
Ja, das reicht.
Vielleicht hat er auch irgendwie noch 10 dabei gehabt und dann reicht
ja,
das.
Genau.
Dann
ja, und so ein Feuerzeug, wenn du nicht irgendwas lange anzünden willst und einfach.
Ja, so ein heutiges anzünden. Feuerzeug, aber so ein Benzinfeuerzeug mit so einem getränkten Stück Watte drin. Ich hatte sowas mal als Kind. Das Ding war immer leer ständig.
Ja, weil du immer mit drum gespielt hast und Sachen angezündet
hast. Du hast ja Bob mit Feuer gespielt. Nee.
Ja,
lebe
Feuer,
nett.
Feuer ist was sie nie versucht haben, ne? Irgendwie um sich
ja,
zu wärmen.
Ja, weil sie nichts zum Verbrennen hatten. Also, weißt du, so
ja, Klamotten, Koffer und Sitze und keine Ahnung. Und der ganze
ja,
kaputte Scheiß.
Ja, das ist ja nur Plastik. Plastik und Schaumstoff. Das willst du ja nicht anzünden.
Auch als das Flugzeug drüber flog, dass man da nicht dann mal irgendwie so einen Sitz anzündet.
Ja, das stimmt. Ja. Na, das geht nicht so schnell, gell?
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist das. Und bis du das anhast, ist das Flugzeug längst weg, ja.
Aber es stimmt, vielleicht irgendwas bauen, was man schnell anzünden kann, wenn das nächste Flugzeug vorbeikommt, aber man wird halt auch schlecht gesehen von so einem Flugzeug, was irgendwie auf Reisehöhe ist, gell?
Aber das fand ich auch mies. Es gibt diese eine Szene, wo sie dann da so ein bisschen den anderen Teil des Flugzeugs, weil das Heck, das Flugzeug zerbricht ja. Und deshalb gibt es da noch so einen zweiten Teil vom Flugzeug oder halt andere Teile, die irgendwo anders liegen, die sie dann suchen gehen. Und da haben sie einmal diese Erkenntnis, wenn sie dann von oben, von dem Berg runtergucken ins Tal, wo ihr Flugzeug liegt, dass sie das selber von da oben schon kaum erkennen können.
Und die wissen genau, wo sie hingucken müssen.
Ja, und dann wird ihnen gewahr, wie das vielleicht aus einem Flugzeug aus 10.000 Meter aussieht und wie viel man da noch erkennen kann, ob sie da sind oder nicht. Und das ist auch so ein richtiger Schlag in die Magengrube, wenn du ihnen zuguckst, wie diese Erkenntnis sie beschleicht.
Ja.
Ich meine, jeder heutzutage, wir sind ja Fliegen mehr oder weniger gewöhnt, auch wenn wir es jetzt vielleicht seit längerem Corona und Klimawandel nicht mehr so machen, aber jeder von uns ist ja schon zigmal im Flugzeug gewesen. Versetzt dich in deren Lage, für die das der erste Flug war, fliegt das Flugzeug darüber in ein paar tausend Meter Höhe. Sie waren zwar eben gerade selber noch in dem Flugzeug, aber irgendwie gibst du dich vielleicht dieser Fantasie hin, dass man das von da oben sehen könnte. Aber ganz ehrlich, dieses Flugzeug war so unfassbar hoch, was da über sie drüber geflogen ist. Für den ist es einfach von da oben eine schöne Schneelandschaft. Vollkommen aussichtslos, irgendwas da zu sehen, aber sie geben sich halt dieser Illusion hin, weil sie wahrscheinlich auch nicht anders können. Und man sitzt da als Zuschauer und denkt sich auch, Leute, der sieht euch nicht, das ist so. Verbraucht nicht so viel Energie mit rumhüpfen und freuen, das ist sinnlos, die braucht ihr noch. Es ist alles sehr, sehr betrüblich. Selbst die Szenen, die vermeintlich irgendwie, wo sie dann fröhlich sind, wo du weißt, es ist halt vergebene Freude, die ist einfach sinnlos. Was ich anstrengend oder schwierig fand, jetzt für mich so, der Film hat absichtlich keine bekannten Schauspieler, es sind alles irgendwelche jungen Nachwuchsdarsteller, die da irgendwie gecastet wurden, teilweise Laiendarsteller, die irgendwie nur Theatererfahrung hatten oder so. Die das aber wahnsinnig gut machen. Dadurch, dass man keinen so einen richtigen als Anker hat, den man schon vorher kennt, weil man den Darsteller kennt, und die Tatsache, dass sie dann, und das ist bei den Dreharbeiten wirklich so gemacht worden, die haben den Film die haben sich alle ordentlich Muskeln antrainiert vorher, so dass sie ein bisschen so ein bisschen jacked aussehen, ja.
Ein bisschen Rugby-mäßig.
Genau, ja, nicht nur das, sondern halt auch, dass es einfacher geht, dass sie dann über die Dreharbeiten des Films, 120 Tage haben sie den gedreht, glaube ich, hieß es irgendwo, haben die sich auf eine super krasse Diät gesetzt und sind wirklich abgemagert. Also die haben wirklich teilweise 25 Kilo abgenommen. Deshalb wurde der Film auch, was ja nicht unbedingt üblich ist, in chronologischer Reihenfolge gedreht, dass die wirklich abnehmen über den Dings und dieses Abgemagerte, was die dann am Ende alles...
Szenen am Ende, das sah ja furchtbar aus.
Richtig,
ja.
Das ist halt nicht nur Make-up, sondern es sind auch wirklich Schauspieler, die unfassbar Hunger gelitten haben während der Dreharbeiten.
Krass.
Macht's nicht sympathischer.
Und genau, und das zusammen mit dem Make-up und der Tatsache, dass es kein bekanntes Gesicht gibt, an dem du dich festhalten kannst, hat's mir tatsächlich, jetzt konnte ich den Stefan verstehen, ich hatte dann teilweise echt, ich konnte ihn nicht auseinanderhalten. Es gab den einen mit den wirren Haaren, also der so lange Locken hatte, so wie ich, wenn ich mir die Haare lack wachsen lasse, den konnte ich immer erkennen. Und der eine hatte so komische Augen, hatte so schwarze, unter so blutende, laufende Augen gleich direkt nach dem Crash, den konnte man auch immer wieder erkennen.
Ja, und dann der eine Hübsche, dieser eigentlich der Protagonist, könnte man sagen.
Der Numa, genau.
Ja. Aber stimmt, es war viele
aber ansonsten,
ein bisschen austauschbar,
so,
ja.
Ja, habe ich immer so, war das jetzt der vorhin das? Ach, egal. Auch so die sowieso Brüder, die immer die Leute zerschnitten haben, so, ich hätte die nicht, kann dir die könntest mir jetzt alle vorne hinstellen, ich könnte nicht sagen, wer das war.
Ich auch nicht.
Und das ist irgendwie schade so ein bisschen, weil natürlich sind das alles Einzelschicksale, die nicht in eine Soße gerührt gehören. Aber leider kam ich da nicht hinterher. Also. Ja.
Ja, also fand ich aber nicht problematisch, weil es ist halt auch eine Ausnahmesituation, wo dann auch das nicht mehr so relevant ist. Also, ja. Ich fand es nicht so ein Problem, weil es gibt ja keine Helden oder so. Das ist ja, da es keine fiktive Story ist. Klar, es gab so ein paar Leute, die so ein paar Sonderrollen hatten. Der eine, der irgendwie das Radio versucht zu reparieren oder so, aber insgesamt waren sie ja, hatten die gleichen Probleme alle, gell? Also Stefan, bei dir klang so ein bisschen raus, dass du hast ein bisschen Probleme mit dem Film, oder?
Ja.
Weil du gesagt hast, es macht es nicht sympathischer oder so?
Ja, also ich mag keine Menschen in Hochgebirge alleine Filme, ich mag keine Menschen, so ist klar, jetzt gleich alle tot. Ich mag wenig hier nach wahren Gegebenheiten und es geht eh alles in den Bach runter. Ja, das ist halt einfach nicht mein Film. Ich musste mich unglaublich quälen, den überhaupt anzumachen. Ich habe ihn in drei Etappen geschaut, ich musste mich unglaublich quälen, den immer weiter zu gucken. Schöne Schauwerte, aber es macht mir halt, also sowas macht mir keinen Spaß.
Da bin ich absolut bei dir. Alles, was du gerade gesagt hast.
Verstehe ich null den Grund, sowas zu schauen. Also deswegen, ja, es ist beeindruckend, ja, es ist super unangenehm, ja, es ist toll gespielt und sieht auch gut aus. Aber es macht mir halt keinen Spaß. Also kann ich auch, weiß ich nicht, Unkraut beim Wachsen zugucken oder, also nee.
Naja.
Ja, eher Schimmel beim Formen in meinem Haus am besten, damit es auch noch toxisch wird. Also das ist halt einfach überhaupt nicht meine Art Film. Also das Gleiche wie, weiß ich nicht, wir haben auch schon irgendwelche so Hochgebirgsfilme gesehen, wo klar ist so, jo, wir haben das schon mal gehört, zwei davon sterben, einer kommt zurück und der ist traumatisiert. Okay, 90 Minuten, let's go. Oder 120 Minuten. So. Ja. Oder hier, da hängt einer in der Feldspalte hin und am Schluss hackt er sich die Hand ab. Ja.
Den habt ihr aber gar nicht geschaut, den habe ich alleine geschaut.
Ja,
oder?
Ja, nee, genau. Also den würde ich auch nie gucken. Oder zwei Leute klettern auf so eine hohe Brüstung und ja,
auf diesen hohen Turm
brechen die Leiter ab.
Ja.
Ja. Okay. Und
der war auch bedrückt. Der war noch bedrückender, fand ich.
Ja, aber also so, das ist so diese ganze Art von Filmen, die mir wirklich null Spaß machen. Also ich war echt auch kurz, ich habe mir gedacht, oh nee, du hast gerade erst, was heißt gerade erst, aber ich habe vor ein paar Wochen schon mal einen Film von dir abgebrochen. So, ich kann nicht schon wieder einen Film abbrechen, den
Christoph schon machen können.
Ja, also das ist, aber ich hatte ja quasi letzte Woche schon gesagt, so, ja, nee. Also
bin ich bei allem, was du gesagt hast, bin ich bei dir. Mir geht's exakt genauso. Ich hasse diese Art von Film. Ich mag das nicht gucken. Ich musste mich quälen. Ich habe wahrscheinlich sogar noch mehr Anläufe gebraucht. Ich habe den auch ausnahmsweise zu Teilen auf dem Handy gesehen, was ich sonst nie tue. weil ich einfach irgendwie so dachte, so jetzt 10 Minuten guckst du jetzt wieder 10 Minuten und dann schaust du mal weiter. Ich bin da ganz, ganz schwer durchgekommen und hatte wenig Spaß dran. Gegen Ende, als ich so das Gefühl hatte, okay, jetzt droht sich langsam die Rettung an, ging es etwas besser. Und genau wie du sagst, ich verstehe nicht, warum man sowas gucken will. Ich verstehe, warum sowas gemacht wird. Aber ich kann nicht mich hinsetzen und mit gutem Gewissen sagen, so heute schauen wir mal sowas. Deshalb habe ich den, genau wie du sagst, den Handabhacken-Film nicht geguckt, den Turmfilm nicht geguckt und gucke auch viele von diesen anderen. Also ich bin aber allem, was du gesagt hast, bei dir. Aber jetzt, wo ich ihn gesehen habe, sehe ich, dass es ein solide gemachter Film ist, der das, was er versucht zu vermitteln, nämlich den Leuten die Geschichte dieser Leute erzählen, und was denen widerfahren ist, für andere Leute nachvollziehbar und begreifbar zu machen, das kriegt er halt wahnsinnig gut hin, mit handwerklich sauberer Leistung, aber trotzdem ja, tut es mir auch
toll.
Also ich weiß auch nicht, wen, ja, ich kann das zu Protokoll geben, aber so richtig empfehlen kann ich ihn deshalb auch nicht, weil mir das einfach, das, ja, da bin ich genau bei allem, was du sagst. Christoph, macht dir sowas irgendeine Form von Freude, weil du guckst sowas ja schon freiwillig.
Ja, genau. Ich habe jetzt gerade überlegt, warum macht mir das Freude? Also Freude ist das falsche Wort. Aber
ja, ist es vielleicht dieses am Schluss, ich habe es überstanden und ich habe dieses Gesamt erlebt?
Nee, es ist gar nicht. Also es ist, ich habe nicht den Schmerz, während ich das schaue, nicht so stark wie ihr. Natürlich ist das super unangenehm und ich bin da auch empathisch mit den Figuren und so, das ist nicht das Thema. Vielleicht muss ich da ein bisschen mehr auf die Metaebene noch gehen. Ich mag einfach so Geschichten, die so ein Thema durcherzählen, die so, ja, die nicht so zusammengestückelt sind. Ich habe jetzt, als ihr gerade gesagt habt, so, es war total unangenehm für mich oder ich fühle mich da unwohl oder er macht mir keinen Spaß, hat einer von euch gesagt. Habe ich gerade überlegt, so welche Filme ich in letzter Zeit geschaut habe, die mir viel weniger Spaß gemacht haben. Und da sind halt dann so Filme wie Bottoms oder sowas, ja, der völlig harmlos ist, was das angeht, aber der irgendwie so zusammengestöpselt ist und der mir deswegen halt keinen Spaß macht. Also, ich weiß nicht, mir fällt jetzt nicht irgendein anderes, der auch eigentlich ein guter Film ist, gell? Also, ich meine, klar, wir haben auch schlechte Filme gehabt in letzter Zeit, die haben natürlich auch keinen Spaß, aber es gibt
jetzt
so
du schon Filme, wieder über meinen tollen Weihnachtsfilm.
Ja, genau. Aber es gibt so Filme, die schaust du und weißt so, okay, das ist eigentlich, der ist gut gemacht, der Film, aber er macht mir keine Freude. Und das ist hier so ein Film, da ist es bei mir eben andersrum, sondern der ist, da merke ich, der ist gut gemacht und der ist genau so gemacht, wie ich gerne Geschichten erzählt bekomme. Und grundsätzlich bin ich überhaupt kein Freund von nach wahren Begebenheiten, weil ich in der Regel der Meinung bin, dass das Leben einfach nicht die besseren Geschichten erzählt, sondern die besseren Geschichten werden von Geschichtenerzählern erzählt. Allerdings das hier, muss ich sagen, war, das ist schon eine krasse Geschichte und die ist ja so krass, dass man sie, die kann ja ein Geschichtenerzähler
sie hat halt,
nicht noch
hat
krasser erzählen.
Aber sie hat halt auch keine Struktur. Also klar, es gibt einen dritten Akt, das ist die Rettung, aber der Rest, du hast vorne irgendwie so ein bisschen vorgeplänkelt, dann hast du den Absturz und dann wird einfach nur gestorben in langer Folge.
Wo, gestorben und gegessen, möchte ich fast sagen.
Gestorben und gegessen und es gibt so ein paar Versuche, die sie irgendwie unternehmen.
Genau, ja, und aber so ein bisschen so moralische Überlegungen und so. Und dann die Rettung oder das sich befreien oder je nachdem, wie man es nennen will. Das war doch ein klarer Spannungsbogen, oder?
Weiß ich nicht. Es gibt einen Antagonisten.
Keine Autoverfolgungsjagden, das stimmt.
Ja.
Auch keine Explosionen, komischerweise.
Dass das Flugzeug komplett feuerlos zu Boden geht, ist wirklich
erstaunlich. Einfach runter und zerplatzt. Ja. Nee, aber also mir hat's, ich will nicht sagen, dass er mir Spaß gemacht hat, das ist das falsche Wort, aber und auch, ich fand ihn natürlich auch nicht angenehm, aber es ist schon so ein Film, den ich, da langweile ich mich keine Minute und schaue gerne weiter und bin einfach gespannt, was passiert und also ich war hooked. Also
ich hatte zu jeder Sekunde das Gefühl, ich weiß jetzt, was passiert, ich kann 10 Sekunden vorspulen. So, okay, jetzt diskutieren sie. Alles klar, das wird so ausgehen. Jetzt geht er darüber und hackt die auf. Okay, kann ich vorspulen. Jetzt, weiß ich nicht, früh, da passiert der Flugzeugabsturz. Na, der könnte spektakulär aussehen. Ich spule mal nicht vor. Also, weißt du, so, da ist nichts, was mich überrascht. Da ist nichts, was mir eine neue Geschichte erzählt, sondern so, ja, pff.
Ja, nee, die Geschichte war ja auch, die hattest du ja letzte Woche schon im Endeffekt zusammengefasst. Das ist,
Das probieren wir heute auch, wenn der Bob einen Film vorschlägt, wir versuchen ihn einfach direkt zusammenzufassen.
Du hattest allerdings übertrieben, du hattest ja die Spirale noch weiter gedreht, das wird hier ja gar nicht, das gab's ja auch so gerade auf dem Meer, so Leute, die auf dem Meer sind, wo dann eben irgendwann das Thema ist, es muss halt einer gegessen werden, der noch lebt. Und ja. Das war ja hier gar nicht das Thema.
Den Toten hatten sie ja reichlich hier, also.
Genau, und eben auch gut konserviert zum Glück, außer am Ende dann. Aber es, nee, also ich muss nicht immer überrascht werden. Ich will auch manchmal einfach eine Geschichte, also ich bin sowieso jemand, der Thema Spoiler, das ist nicht so wichtig für mich, sondern ich will dann lieber sehen, wie wird das erzählt. Und es wurde einfach richtig gut erzählt, also und gut gezeigt und obwohl gar nicht so viel gezeigt wurde, aber es wurde einfach, weiß nicht, für mich wurde es gut erzählt. Also es ging mir nahe, genau, es berührte mich. Vielleicht war es das einfach.
Okay.
Berührt hat mich auch, aber eher unangenehm.
Haben wir es jetzt erörtert, was da unsere Feelings waren? Jetzt müssen wir da irgendwie noch Punkte dranhängen. Ich will nicht anfangen, ich tue mich schwer.
Bei mir gibt's, also ich habe überlegt, ob ich ihn überhaupt bepunkten soll. Weil, okay. Weil ich halt einen Punkt gebe.
Weil es eine Qual für dich war.
Weil es ist das Schlimmste, was ich mache lieber dreimal Hafenrundfahrt, dafür gibt's 3 Punkte. Also wirklich.
Wie oft warst du schon bei der Hafenrundfahrt?
Noch nicht. Nein. Die Vorstellung für die Hafenrundfahrt ist mir angenehmer als die Vorstellung, diesen Film nochmal zu schauen.
Wow,
wirklich.
Krass.
Wirklich. Also.
Geht auch schneller als der Film.
Ja, und mein Gott, das ist so. Aber das ist einfach nur eine Qual. Das ist unerträglich. Also, das ist für mich, es gibt einen Punkt. Oder ich bepunkte ihn halt nicht, weil...
Oder einen halben Punkt.
Ja, es ist dann auch egal. Also, ja, es ist... Ja, eine Qual. Es ist noch nicht mal, dass ich mich ärgere über den Film. Also, es ist nicht so, dass... sonst gibt es ja eigentlich einen Punkt, wenn man sich so richtig über den Film ärgert. Aber es ist einfach nur unangenehm. Will ich nicht sehen.
Das ist einfach nicht dein Film. Du kannst auch 0 Punkte geben.
Nee, ein sah hübsch aus.
Okay.
Und ich hätte schon Bob, Bock, wieder in den Schnee zu gehen. Ja, aber nicht
ja,
da.
Skifahren. Ja. Ja, genau. Und der Bob hat gesagt, heutzutage mit iPhones ist das kein Problem mehr. Da wird man gefunden. Also es würde heute nicht mehr so passieren.
Wenn du einen 14er oder einen 15er hast, also bei
60 ja, wird einer dabei sein. Ja.
Ja, bei 60 Leuten an Bord wird einer so ein Ding haben. Und wenn das dann nicht ausgerechnet von den Sitzen zerdrückt wird, dann hast du ja heutzutage bei den modernen Telefonen Satellitennotruf seit 2 Generationen der Telefone.
Ja, du musst es halt am ersten Tag machen, solange du noch Akku hast, ne?
Richtig, ja. Na naja, gut, später haben sie ja noch mal eine Batterie gefunden, ne? Jetzt ja noch mal eine Chance gehabt. Ja. Insofern, ja, und heutzutage hast du auch irgendwie Flugzeuge wahrscheinlich nahtloser überwacht, wenn sowas da runterfällt.
Ja, die haben doch
Satellitenüberwachung, oder?
Suchen die nicht unbedingt in sofort, also die haben ja in den falschen Regionen gesucht, weil der Pilot...
sei schon woanders, gell?
Okay. Die dachten, die sind schon in in Chile, aber die waren noch in Argentinien, weil der irgendwie zu früh seine Kurve geflogen hat und deshalb irgendwie noch in den Bergen war, wo er sich schon weiter im Flachland wehnte und dann kamen die Wolken dazu und dieser Nebel, dann hat er nicht mehr gesehen. Und als er die Berge dann wieder gesehen hat, konnte das Flugzeug nicht steil genug steigen, um da drüber zu kommen und dann ist kaputt gegangen, weil er halt eigentlich dachte, er wäre schon weiter über Tal quasi. Und er war aber noch in dieser Bergkette drin. Und mit dem Flugplan, den er eingereicht hat, stimmte das wohl nicht überein und deshalb haben die an der falschen Stelle gesucht. Irgendwie so, das ist jetzt so halbgar aus den Erinnerungen, was ich gelesen habe, zurück so wiedergegeben. Pi mal Daumen. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich bei Stefan, so vom Gefühl her, ich will sowas nicht gucken, ich kann so, mag sowas nicht gucken, aber ich kann den jetzt nicht mit einem Punkt abwatschen. Da unterscheiden wir uns dann doch. Wenn ich dem jetzt irgendwie 7 Punkte gebe oder so, dann steht er halt irgendwie auf so einem Sockel mit anderen 7-Punkte-Filmen,
mit Dune.
Wo er für mich persönlich nicht, genau, wie lange noch bis dieser Gag alt wird.
Nie, der wird nie.
Okay, bis, wenn ich mit Dune 2 mit 8,5 Punkten,
ja, genau,
dann.
Ja, der ist ja erstmal verschoben, der kommt ja erstmal nicht.
Bester Film aller Zeiten, 8,5 Punkte. Nee, also dann steht er da mit anderen 7-Punkte-Filmen und das macht ja dann auch eine Aussage, die irgendwie, hinter der ich auch nicht so richtig stehen kann. Auf der anderen Seite, das, wie gesagt, das, was er versucht, das kriegt er hin. Das macht er sehr effizient und das macht er auch wirklich gut. Und die Nominierung für einen Oscar, ja, weiß ich nicht, was muss ein Oscar-Film haben? Er muss Leute beeindrucken irgendwie, er muss gut gemacht sein. Und 2 Nominierungen hat er bekommen, bester internationaler Film.
Möglichst darf er nicht feministisch sein.
Achso, dann kriegt die Regisseurin nichts.
Ja, aber glaub, der Film. Ach doch, der Film ist nominiert, gell?
Ja, aber mehrere Male, aber
machen wir das genau nicht wieder auf, ja.
Genau, jedenfalls, deshalb, ich gebe dem jetzt 6 Punkte, aber irgendwie fühle ich mich da trotzdem an. Das ist alles irgendwie falsch. Diese Kategorie, das geht so nicht. Punkt.
Ja, da bin ich anders, weil ich fand ihn gut gemacht und er berührt mich auch und unterhält mich auch. Und deswegen gebe ich ihm 8 Punkte. Für mich absolut berechtigt, dass er für einen Oscar nominiert ist und ich hoffe, er gewinnt ihn. Und es war wirklich ein Film, der mich bewegt hat und der auch die nächsten Tage noch was mit mir gemacht hat. Guter Film, finde ich.
Okay. Ja, haben wir mal wieder eine große Distanz.
Oh ja, sehr gut.
Ja.
Ging ja fast nicht größer.
Ja.
Der Film bietet uns ja, es wird ja wenig Verschiedenes gegessen und wenig Verschiedenes getrunken, aber er bietet uns wirklich eine Steilvorlage, was wir heute trinken, oder? Weil
die haben irgendwelche Schnapspullen gehabt, aber was?
Ja, ja, Rum. Sie finden Rumflaschen.
Ach so, siehst du, da habe ich gar nicht drauf geachtet.
Siehst du ja auch nicht.
Deswegen trinke ich heute Rum. Ich habe festgestellt, ich habe wenig Rum aus Südamerika. Das meiste ist halt dann doch von Antillen oder aus Mittelamerika. Ich glaube, der einzige Rum, der wirklich richtig Südamerika ist, ist El Dorado von Guyana oder aus Guyana.
Mhm.
Hier eine neue Flasche.
Die Zuckersuppe. Die schmeckt gut.
Zuckersuppe. Ja. Genau.
Nichtsdestotrotz Zuckersuppe.
Ja, ist aber gut, wenn es sehr kalt ist und du wenig zu essen hast, dann ist der Zucker ja gerade gut.
Wahrscheinlich hat man zu der Zeit noch gar nicht so viel Zucker da reingemacht, oder?
Doch, wahrscheinlich schon.
Wahrscheinlich sogar mehr als heute. Die Regularien noch nicht so streng waren.
So krass.
Was ist bei dir, Stefan?
Ist eigentlich ein Likör.
Ich hab nur eine ganz schlechte Überleitung. Bevor die Menschen angefangen haben, sich gegenseitig zu essen, waren sie ja Jäger, gell? Das trinke ich mal wieder einen Hunter-Cocktail.
Sehr schön.
Ich hab erst den Hunter-Cocktail mir überlegt und dann überlegt, was ich für eine Story, die Alternative wäre halt gewesen, der ist schön blutrot. Aber so blutig ist es halt nicht.
Nee, ist überhaupt gar nicht blutig, gell?
Nee, ja, wo soll's auch
her? Kommt hier gefroren.
Stimmt.
Mehr so Beef Jerky-artig. Human Jerky.
Human Jerky.
Das ist ganz schön schwierig mit so einer Scherbe, die sie ja hatten, so ein Stück aus einem gefrorenen, ich meine, ihr habt ja bestimmt schon mal so einen gefrorenen Schinken oder so versucht zu schneiden oder gefrorene Hühnerbrust oder sowas. Das ist nicht so easy, gell? Und wenn du dann nur...
Dein Messer übel dann hinterher.
Ja, vor allem, wenn du halt nur so eine Scherbe hast.
Da musst du doch irgendwie, ja, Fensterscheibe oder so, klar, aber das kannst du ja am anderen Ende auch nicht anfassen, so richtig.
Nee.
Also da muss doch irgendwie ein Stück Metall von, weißt du, so verbogenes, scharfkantiges Metall, was irgendwie abgebrochen ist, wo auf der anderen Seite was nicht scharfkantiges dran ist oder so, irgend sowas muss ich doch finden lassen da.
Ja, und jetzt
dachte ich mir.
Ein gefrorenes Stück Fleisch zu schneiden, das ist halt nicht trivial.
Arbeit, ne? Also. Das Coole war, dass dadurch, dass Schnee ohne Ende, der ja auch total sauber ist da oben, das Thema Trinken eigentlich kein Thema war.
Ja.
So, Schnee gibt's in endlosen Mengen und du musst ihn nur irgendwie so ein bisschen kurz anwärmen, dass du ihn nicht eiskalt frisst, aber dann passt das schon mit der Flüssigkeitsversorgung.
Ja. Was trinkst du denn? Flüssigkeitsversorgung.
Flüssigkeitsversorgungsmäßig ist bei mir heute kompliziert, also bin ich hier schon am Rühren, weil ich mache mir tatsächlich einen etwas komplexeren Cocktail, den ich neulich entdeckt habe. La Camorra heißt er. Das ist eigentlich völlig unpassend, jetzt hier nach Italien zu gehen. Warum er so heißt, weiß ich auch nicht. Er besteht aus Rye Whisky, Cognac, Campari, rotem Wermut, Angostura Bitters und Pichot Bitters. Also man nehme einen Negroni, einen Boulevardier und einen Manhattan und schmeiße das irgendwie zusammen, mache noch ein bisschen Pichot Bitters rein.
Ich hätte gesagt, das ist ein Saratoga-Cocktail mit Campari.
Ist das nicht ein Sazerac mit Wermut?
Ohne Absinth?
Ja, den kannst du ins Gart drücken, aber...
Und wo kommt der Campari her?
Ja, bitter, mein Gott.
Ja, ich weiß gar nicht, Saratoga ist, glaube ich, mit Rum statt mit Rye. Also es ist auch weit weg.
Gerade Angostura über meine Tastatur gedasht.
Auch schön.
Ah, Apple-Tastatur, es läuft zwischen die Tasten. Scheiße.
Nein, nein, nein.
Zum Glück ist die externe.
Brichst du direkt durch und schmeiße weg, das wird nichts mehr.
Gut, dass es nicht die eingebaute war.
Oder wenn wir uns demnächst treffen, bringen sie mit, dann bringen wir einen Hochdruckreiniger mit und reinigen es wieder.
So, jetzt noch Peugeot aus meiner Literflasche.
Da muss ich immer
du hast ja irgendwann mal diese riesen Peugeot-Plattik.
Muss jemand das eine Mal denken, wo ich irgendwas in meine Tastatur gegossen habe und dann panisch alles, den Computer sofort ausgeschaltet habe und so.
Muss ich gerade mal ausschlürfen.
Ohne ihn runterzufahren, einfach ausgeschaltet und Stecker rausgezogen und mein Kollege dann gesagt hat so, ey, du weißt aber schon, dass du eine Funktastatur hast.
Nee, oder?
Doch.
Oh Gott.
Das war einfach die Panik. Völliger Kurzschluss.
Und auch der
Tastatur hat es auch überlebt, also war überhaupt kein Problem. Aber
oh, ich dachte gerade so, als du das angefangen hast zu erzählen, dachte ich, am Ende ist der Scherz, dass es ein Laptop war und der hat natürlich einen Akku drin, ist wurscht, ob das Kabel war. Funktastatur ist noch besser.
Ja, fällt mir sehr gut.
Ja, fantastisch. So, jetzt muss ich das noch rühren und dann ist das fertig. Achso, ist übrigens alles equal parts und 2 Dashes von jedem Bitter.
What? Equal parts?
Ja.
Ja, wie bei Saratoga auch. Dadurch, dass du 2 Spirituosen hast, ist dann halt doppelt so viel Spirituose. Und dann passt es wieder.
Ja, wenn du so willst, genau.
Ah, ja. Also, was war das? Rye, Cognac, Campari, Wermut,
Angostura und Pichot. Ne, 2 Dash jemals. Ja,
geschenkt.
4 Dash.
Es hat schon ein bisschen bitter, aber ja,
das funktioniert. Ich habe den die Woche schon mal getrunken und ich hatte jetzt Bock, den nochmal zu machen.
Das muss ich ja direkt mal aufschreiben.
Ja.
Cheers.
Cheers.
Cheers. Roy.
Fantastisch.
So. Brandy. Campari. Wermut.
Diktierst das jetzt für alle, die jetzt kurz Pause gemacht haben und mitschreiben wollen?
Gerade im Auto sitzen
Cacho
und mitschreiben wollen.
Und
Angostura.
Angostura.
La Camorra.
Gut. Gut, kannst ja vielleicht sogar einen Artikel schreiben, Christoph. Das wäre doch was.
Ich kann auch Peugeot die jeweils wo ein Dash oder 2 Dash? 1 Dash wahrscheinlich.
2 Dash von jedem Bitter.
Wow, das ist viel bitter. Okay.
Ja.
Interessant. Okay.
Sehr schön.
Wie machen wir weiter?
Wollen wir schauen, wie lange wir noch haben? Wir besprechen, hast du gemerkt jetzt?
Ja, super.
Black Mirror, Hang the DJ.
Mhm.
Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Also, das ist schon gewagt, die Folge so zu nennen.
Ich habe es wieder mal nicht verstanden, warum die Folge so heißt.
Das Lied ganz am Ende, wo sie in der Disco stehen.
Ich habe gehört, dass da das Lied spielen, aber
genau.
War das der einzige Grund oder was?
Gefühlt schon, oder?
Oder kommt das Lied, weil es inhaltlich irgendeinen Sinn hat? Also ich fand es irgendwie seltsam.
Die Frage ist halt, ist das davor alles passiert, während dieser Song losgelaufen ist?
Hä? Ach so, ja.
Okay, vielleicht sollten wir erstmal kurz. Bob, dir ist genau. Schon klar, worum es geht, oder?
Man Bob muss sich aufpassen, worum es geht. Bob ist geflohen. Also, es geht in Hang the DJ um eine Dating-App, wenn man so will.
Ja.
Aha.
Und man hat ein Device, das einem.
Den Coach.
Ja, das einen verknüpft mit irgendeinem Fremden, also datingmäßig. Also das sagt dir hier ist dein Match, also wie bei unseren Dating-Apps jetzt auch, nur dass du eben nicht jemanden auswählst, sondern das System wählt jemanden für dich aus. Also es ist eigentlich zurück ins Mittelalter, wo eben Partner ausgesucht wurden. Und das Pikante an der Sache ist, dass eben nicht nur der Partner ausgesucht wird, sondern auch das Ablaufdatum. Also kannst dann auf deinem Device, wenn du dann gematcht hast, auch schon sehen, wie lang du zusammenbleiben wirst und wann das auseinandergeht.
Wann das auseinandergehen muss. Also das fand ich hatte das mit dem geht auseinander so gelesen, so okay, ja, da werdet ihr euch im Streit trennen oder da wird irgendwas passieren. Ja, weswegen
so ist es doch dann auch, oder?
Nee, es ist, du wirst jetzt, weiß ich nicht, 3 Monate mit dieser Person zusammen sein, ob du willst oder nicht. Und danach wirst du nicht mehr mit dieser Person zusammen sein, ob du willst oder nicht.
Na, nee, das habe ich nicht so verstanden, meistens jedenfalls. Also bei der, wir haben 2 Protagonisten, einen Mann und eine Frau, die am Anfang eben matchen bei ihrem ersten, ihr erster Match eben und Eröffnung des Films. Und die Zeit, die sie gemeinsam haben, verändert sich dann danach auch, was der eine von den beiden für Entscheidungen trifft. Und das liegt halt daran, dass er sie halt hintergeht, mehr oder weniger. Und dadurch sich die Zeit verkürzt. Also da kam es mir so vor, als würde das System eben berechnen, wie lang ihnen bleibt. Und als könnte es das eben voraussehen. Aber du hast recht, diese andere Beziehung, in der er dann steckt, die ja so völlig toxisch ist.
Oh, ja, aber ab Minute 0.
Ja, ja. Total, also, die hat ja von vornherein keinen Bock auf ihn.
Oh, du hast schon angefangen. Ja, du bist zu spät. Ja, geh doch raus und geh. Ja, und andersrum doch auch. Also das andere, wo sie sich das erste Mal treffen, war doch auch mehr so, naja, testen wir sie mal. 1 Tag oder 2 Tage oder was auch immer, ja.
Ja, die kriegen ja im Endeffekt, das ist ja im Endeffekt das Heilsversprechen, dass man am Ende den passenden Partner kriegt, aber dass es halt nicht zwingend der erste ist, sondern dass du eben erst reifen musst in diesem System, dass sowohl das System reifen muss, dass eben stärker, also dich mehr versteht und andere mehr versteht und dadurch irgendwann einen perfekten Match für dich findet, aber dass du auch reifst daran, also dass der zum Beispiel in dieser toxischen Beziehung für ein Jahr drin hängt, verändert ihn halt für die nächste Beziehung, was ja realistisch ist. Das ist ja tatsächlich so.
Du meinst, also, wir hingen alle schon mal in einer toxischen Beziehung für ein Jahr?
Ja, oder 2. Ja, aber das stimmt doch. Das verändert einen doch wirklich. Und das verändert doch, wie man später an Beziehungen rangeht.
Ja, man sagt halt viel früher bei bestimmten Sachen so, nee, eher
genau,
nicht.
Zum Beispiel. Ja,
ja, oder kommuniziert manche auch, was einem wichtig ist.
Genau, manche Sachen sind einem bewusst, die einem vorher gar nicht bewusst waren. Und das wird halt hier, ja, über so eine brachiale, ihr werdet verheiratet Geschichte, wird es erzählt und natürlich gibt es dann noch einen Black Mirror Twist, ist ja klar, den ich tatsächlich auch ganz gut fand. Ich habe trotzdem ein bisschen meine Schwierigkeiten mit, denn ich habe es am Ende nicht ganz gekauft, weil ja, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht spoilere, es zeitweise als es so zum Höhepunkt hingeht, eigentlich keine Liebesgeschichte war, sondern mehr so eine Detektivgeschichte. Und der Plot dann ja,
ja,
auch detektivgeschichtisch aufgelöst wird zum Teil.
Es ist und dreht ein bisschen, ja.
Genau, und dadurch diese Grundidee von wir haben diese App und die macht irgendwas mit uns und ja, irgendwie ad absurdum geführt wird. Auch trotz des Twists am Ende noch. Also da fand ich so, das macht's dann nicht logisch richtig. Obwohl der Twist cool ist. Also insgesamt war das schon eine coole Black Mirror-Folge, die auch ein bisschen was Neues gezeigt hat, weil ich fand, dass Black Mirror in den letzten Folgen doch sich so ein bisschen, immer schon so ein bisschen kopiert hat auch. Und hier war es schon auch mal wieder ein neuer Twist, ein neues Gadget. Ja. Also mir hat es schon Spaß gemacht.
Mir auch. Ich fand's richtig gut. Ja.
Ja. Coole Geschichte.
Ja.
Hat ein bisschen Plotholes, aber grundsätzlich eine coole Geschichte.
Ja, ein bisschen ruhig erzählt. Vielleicht bin ich bin, glaube ich, gefühlt im Moment ein bisschen empfindlich für langsames Erzählen.
Ich habe auch das Gefühl, bei dir braucht's Verfolgungsjagden.
Ja, aber so, er sitzt da und starrt ins Nichts. Und dann fängst du an zu zählen. 2, 3, 4, 18, 19, 24.
Aber,
und dann geht's weiter.
Viele Erotismen-Szenen waren doch drin.
Oh ja, der Daniel hatte seinen großen Spaß. Wobei ich sagen muss, die erste Szene, wo die auf dem Bett nebeneinander liegen, das war doch trotzdem die beste.
Ja, natürlich. Das war
die erotischste Szene von dem ganzen Film und man sieht
und
halt.
Und das war ja auch
halt
so cool
nichts.
Gemacht.
Ist so gut. Genau. Es ist so gut.
Genau, das ist so gut gezeigt, dass man das spürt, dass da es prickelt und bei dem ganzen Geknatter, was danach kam, eben nicht.
Rumgeficke.
Ja.
Ja. Sag euch, wie es ist.
Muss wieder.
Beweg dich mal ein bisschen mehr nach rechts und nach links. Ich hätte euch gerne so vorgestellt, aber. Christoph, der sich gerne auch nach rechts und nach links bewegt.
Das war wirklich so garstig. Oh, muss ich auch denken, so, nein, warum tust du das an?
Das ist schon, also, in so einer Situation so die Kommandos, überraschend.
Naja.
Ja.
Ja, er ist auch bei IMDb ist er auch Sex und Nudität stark, Profanität stark.
Nudität.
Mhm. Ja, die sind nicht immer alle bekleidet.
Ja.
Ja. Ja, empfehlenswerte Folge. Also
ja,
finde ich gut, kann man gut auch aus. Also finde ich fast noch besser als hier so im Schnee und so.
Der Stefan hätte mehr schnelle Verfolgungsjagden gebraucht, wie in Indiana Jones, so Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd mit dem Tuk-Tuk.
Mit dem Tuk-Tuk. Den habe ich auch geguckt, den fand ich auch.
Ach so.
Hab ich das nicht letzte Woche erzählt?
Weiß ich nicht.
Ja, da ging es mir nicht. Das stimmt, das wollte ich eigentlich letzte Woche noch erzählen. Da ging es mir, ich habe dann eure Folge gehört, wo ihr auch über eure Vorkenntnisse mit Indiana Jones und bei mir geht's halt da mit Indiana Jones, so wie es mit Christoph mit Star Wars geht. Ich habe es halt früher nie geguckt. Ich habe das einmal in Ausschnitten oder so geschaut, als ich dieses Ding im Fuß hatte. Ich weiß nicht, kannten wir uns da schon?
Im Fuß?
Ja, da ist mir so eine geeiterte Haarwurzel im Fuß geplatzt.
Ich kann mich dunkel erinnern.
Der Christoph kann sich jetzt, ich erzähle jetzt eine Sache und dann kann der Christoph sich wieder erinnern, als wäre es gestern. Da muss ich mir nämlich jeden Tag so eine Thrombosespitze in den Bauch geben.
Oh ja, selber. Klar, natürlich kannten wir uns das schon.
Ja genau, da lag ich nicht 4 Wochen im Bett irgendwie und da gab es noch kein Streaming und so. Und da habe ich mir von irgendjemanden Indiana Jones 1-3 mitbringen lassen. Den 4. gab es da, glaube ich, noch nicht. Und die habe ich geguckt und ich bin, glaube ich, bei allen irgendwann zwischendurch eingeschlafen. Deswegen habe ich nur so vage Erinnerungen. Und das war das erste Mal, dass ich Indiana Jones geguckt habe. Und da war ich schon deutlich über 20.
Hm.
Und
ja, das ist so wie bei mir mit Star Wars tatsächlich, ja.
Deswegen ist das für mich so ein lustiger Actionfilm, der so ähnlich, also der halt in so seinem Universum spielt und da gibt's Referenzen, die kenne ich vom Computerspiel. Das habe ich auch früher, wie der Bob erzählt hat, gespielt. Aber konnte mich da mal schauen, weil es halt auch irgendwie, weiß ich nicht, 15 Jahre dazwischen lang vermutlich, nicht mehr so genau dran erinnern, wie der Film dann zu laufen hat, gemäß des Computerspiels. Ja, aber ich lenke ab.
Ja,
gut. Also Hang the DJ, gut.
Empfehlung.
Gucken,
ja.
Mhm. Gucken, kannst du gut nachholen.
Erotismus. Ja, viel wie heißt es?
Geknattert.
Geflügt. Nein, das gepflügt. Das
gepflügt.
Flügungsfolge.
Also Daniel, Aufgabe für heute Abend.
Erotismus-Folge angucken.
Wenn du Erotismus komplett haben willst, dann kannst du den auch gucken.
Series 4, also Season 4, Episode 4. Da einmal reinschauen. Wunderbar.
Mhm. Christoph, wir haben noch eine Serie endlich. Also ich habe sie auch endlich fertig geschaut. Wir haben die zweite Staffel von The Bear.
Genau,
geschaut.
Ohne Erotismus.
Ja, ziemlich unerotisch. Oder? Landen die mal kurz? Vielleicht, ich weiß nicht, ist auch egal. Darum
nicht
geht's mehr. Gar nicht. Aber nee. Mit einem Hauch Gefluche und ein bisschen Beschimpfe.
Und auch durchaus toxisches Verhalten.
Echt?
Ja, seine Mutter.
Alle.
Ich finde vor allem seine Mutter.
Ja, und der Cousin.
Also, ja, obwohl der kriegt ja ein bisschen die Kurve,
bis,
gell?
Bis zu der Wandlungsszene, diese Wandlungsfolge, die ist so toll.
So
die
gut,
ist mein so
Folge, ja.
Toll.
Ah. Bei der Mutter, muss ich sagen, hatte ich gewisse Vibes an eine Ex-Freundin von mir. so ein bisschen. Wo sie dann auch sagt, so, ich spreng mich jetzt, ich geh jetzt hoch und er schießt mich. Und dann gesagt, ja klar, das kenne ich. Die Sprüche kenne ich. Aber ja, zu den Folgen. Also diese Serie ist halt, und vor allem gerade diese Staffel, ist halt überhaupt nicht aus einem Guss. Und das muss nicht schlecht sein.
Nee, gar nicht. Es kriegt irgendwie jeder seine Geschichte. Jeder ja. von denen, die wir jetzt in der ersten Staffel in der Küche kennengelernt haben.
Und zum Teil tatsächlich wie so kleine Filme, gell? So,
ja.
So eine Folge ist wie so
ein kleiner Film.
Die Folge
in Kopenhagen ist ein Traum. Die ist so schön.
Ja, die ist toll.
Wie das dann am Schluss auch wieder zurückkommt. Auch die Folge in, also hier mit dem Cousin.
Ja die ist meine Lieblingsfolge. Also, wie heißt der, Löffel oder sowas? Ich glaube, Löffel heißt die, ja.
Richie macht irgendwas, oder? Ich google das, red weiter.
Ich dachte, er ist Löffel, weil er muss doch immer Löffel säubern.
Gabel,
Fork. Oder Gabeln, vielleicht auch Gabeln. Ja, Forks, ja. Ja, die ist die Folge mit Olivia Colman.
Gabeln. Oh ja, Fox heißt sie.
Die hier nicht, wie heißt es bei Kult Pess immer, die hier nicht verschenkt wird oder nicht verheizt wird oder sowas, sondern die wirklich schön eingesetzt wird und,
Ein Traum.
Und diese ganze Folge ist so toll. Also, es,
ich finde
eben einmal so eine Wandlung für ihn ist und weil auch eben dieses, Zelebrieren am Gast und so das, ja, das ist wahrscheinlich auch übertrieben und so, aber egal. Es ist einfach sehr schön erzählt.
Es ist so unglaublich, unglaublich gut.
Die andere Folge, die vorherige mit Jamie Lee Curtis als seine Mutter, wo dieses Weihnachtsfest bei ihm zu Hause in der Vergangenheit spielend erzählt wird, ist so das Gegenteil davon, weil sie halt unglaublich hektisch und unangenehm ist. Auch natürlich gut erzählt, aber also die hat mir gar keinen Spaß gemacht.
Nee, gar nicht. Da hatte ich auch so echt Schwierigkeiten, danach weiterzugucken.
Ja. Zum Glück kommt dann gleich Forks, gell? Aber
ja, ich habe dann aber erstmal Pause gemacht, weil nee, da hatte ich, also. Und die ist so krass bewertet, gell?
Die ist, ja, und so krass lang auch, gell? Ich glaube, anderthalb Stunden, das ist ein richtig
ja.
Film.
Und 9,6. Ja. 9,6.
Irre.
Ja. Und die danach 9,7, okay, aber.
Ja, zu Recht.
Ja.
Ja, es ist überhaupt krass, wie die bewertet, also wie diese Serie bewertet ist.
Ja, aber zu Recht, oder?
Ja, völlig. Völlig. Ja.
Aber das Ende, ja? Also wie er da es nochmal verdirbt, um jetzt mal, fand ich schon ein bisschen lazy.
Ja, sehr lazy.
Also bitte, dass er dass in der Situation das so passiert, ich bleibe jetzt bewusst vage, das ist doch Quatsch.
Mhm.
Also das ist wirklich ärgerlicher Unsinn.
Ja, sehe ich auch so.
Ja. Und ich hätte es ja schön gefunden, wenn hier Bär mit Sid zusammengekommen wäre.
Ich habe aber auch nichts gegen seine Freundin. Er kriegt ja hier eine Freundin. Wird hier aufgebaut in der Staffel, mit die zum Teil bei den Fans auch nicht so gelitten ist. Aber
hat bei seinen so Kollegen auch nicht.
Ja, das stimmt. Also hatte ich nicht so ein Problem mit. War nicht wie bei The Rookie. Wo ich jetzt gelesen habe übrigens, Es wird ja noch ein bisschen dauern, bis wir darüber reden. Deswegen sage ich es jetzt schon mal. The Rookie hat dann in den letzten beiden Staffeln eine Freundin, die, finde ich, extrem schwer zu ertragen ist, weil sie fürchterlich gesichtsoperiert ist. Und weil sie auch eine furchtbar unangenehme Gestalt ist, so eine furchtbare Angeberin, ehemalige Special Forces Soldatin, jetzt Feuerwehrfrau und so und so. Oh, und richtig ätzend, unangenehm, dauernd am Angeben. Und normalerweise werden jetzt seine Partnerin immer schnell wieder ausgetauscht oder weggetauscht. Man muss sich in der Regel ja nicht lange an sie gewöhnen. Und die bleibt halt für zwei Staffeln mindestens. Und jetzt die Tage habe ich gelesen, dass sie auch von den Fans extrem gehatet wird.
Aber schön, dass sie dann konsequent drin lassen.
Ja, ja, genau.
Ja, aber, könnt ihr haten, aber bleibt drin.
Aber hat mich sehr bestätigt. So, ich dachte, ja, okay, es ging nicht nur mir so, dass die so unangenehm ist. Ja, aber wirst du ja irgendwann sehen, hoffentlich, weil The Rookie solltest du weiterschauen. Das ist einfach toll. Und ja, was die letzte Staffel tatsächlich auch bietet, ist, ein Paar kommt endlich zusammen, von dem man sich die ganze Zeit wünscht, dass sie zusammenkommen. Also von daher, an der Liebesfront geht's schon auch.
Na, aber nicht so Erotismus wie hier DJ.
Nee, das nicht.
Das ist ja europäisch. Da geht eh mehr. Ja, The Bear.
Ja, The Bear. Empfehlung.
Bob, du musst das gucken. Du musst das echt gucken. Das ist so, so 100% das, was du gerne schaust.
Ja, sagen alle. Absolut.
Das ist, auch die letzte Folge ist wieder, weiß nicht, 20 Minuten One-Take. Wie die da unter dem Tisch sitzen. Und das ist eine Einstellung. Die Kamera geht ein bisschen ran, geht ein bisschen weg und der Rest ist Theater. Das ist so gut.
Ja.
Und dann auch, wie dieser, oder war das die vorletzte Folge mit dem unteren Tisch? Glaube ich, vorletzte Folge. Die letzte Folge ist ja.
Vorletzte, ja.
In der, die letzte in der ist Küche.
Ja, wo es dann richtig abgeht, ja.
Genau. Aber da ist auch so. Die Kamera läuft raus, irgendeinem hinterher, der redet mit Gästen, die Kamera dreht sich, da kommt noch jemand, dem läuft sie wieder her, dann geht's wieder zurück in die Küche, dann wird dreimal geschrien, dann drehen sie sich noch dreimal im Kreis, dann geht's wieder raus, dann wird da, passiert da wieder was, dann geht's wieder zurück in die Küche. Wow! Das ist so cool! Also, das ist unglaublich. Allein aus, also, wer nur so Bock hat, geile One-Takes zu sehen, da kann man einfach die letzte Folge von The Bear, also Staffel 2, Folge 10 ist es, glaube ich, so gut. Und Staffel 1, Folge 7, glaube ich. Das ist ein kompletter One-Take. 17 Minuten, ein Take, ganz eng, Küche rein, raus, rein, raus, rein, raus. Vorne dann kurz drehen, zack, wieder. Wow. Toll, toll.
Ja, ist absolut irre.
Die haben halt auch Bock auf so Scherze. Und es sieht so schön aus. Also diese Küche, die neue Küche ist so schön. Aber wir haben ja überhaupt noch gar nicht gesagt, worum es da geht, gell?
Ich werde das jetzt anfangen und dann können wir 2025, werde ich euch erzählen, was für eine tolle neue Serie ich da entdeckt habe, die ihr unbedingt gucken müsst, weil ich dann komplett vergessen habe, dass ihr mir das empfohlen habt.
Snowpiercer?
Da habe ich noch 3 Folgen oder so. Habe ich bald fertig.
Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, um was es da überhaupt ging. Ich glaube, es war irgendwas mit Schnee.
Zug, ja, oder? Schnee. War das nicht so ein Zug? Habt ihr mir das nicht erzählt?
Kann ich
nicht fast mit Bob drüber reden?
Die Serie könnte eigentlich die Schneegesellschaft haben.
Ja, absolut. Völlig passend.
Oder die Zuggesellschaft.
Die Zuggesellschaft, ja.
Wow, gut, dass ich mir diesen Drink im Glas vorbereitet habe und nicht hier gerade zusammengebaut habe. Ich hätte mir jetzt direkt noch einen gemacht und morgen wieder den ganzen Tag gelitten. Vielleicht leide ich auch so, weil ich, glaube ich, großzügig war, weil ich noch so zu 8 Cl von dem Bourbon hatte und dann. Das lohnt sich ja dann nicht, irgendwie ein halbes Zell übrig zu behalten.
Ich habe jetzt hier natürlich so gefährlich. Ich habe jetzt hier 6 Flaschen stehen, die man natürlich noch sehr gefährlich zu allen möglichen Dingen kombinieren kann. Ne?
Go for it. Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Ja,
der Bob erzählt nämlich jetzt noch über ein Erschütterungsgerät.
Seismografen. Der Bob ist unter die Seismologen gegangen. Das ist jetzt wilderst du in meiner Profession. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du erklärst, warum.
Ja, da habe ich
den Wetter, ne? Ich habe auch irgendwo das falsch gelesen und habe gelesen, Erschütterungsemissionsgerät. Warum will man sowas haben? Das ist ja seltsam, was der Bob da alles zu Hause... Will der an irgendwelchen Wänden wackeln?
Also ich kenne das nur aus der Seismologie, halt aus der Wissenschaft. So um Erdbeben, die auf der anderen Seite der Welt passieren zu detektieren und zu gucken, wo sie herkommen und so. Also aus welcher Tiefe zum Beispiel. Und so in irgendwelchen Museen und so gibt es das doch, glaube ich, manchmal, oder? Das so, wenn so Erschütterung ein Problem ist. Aber da, selbst das ist schon dünnes Eis. Also ich kenne das eigentlich nur aus meiner Wissenschaft, deswegen.
Sag nochmal, wie das Gerät jetzt wirklich heißt.
Erschütterungsemissionsmessgerät.
Und das steht bei dir in der Wohnung?
Das steht bei mir in der Wohnung, in meinem Wohnzimmer.
Warum? Das hast du gekauft.
Da fängt die Geschichte an, von euren Vorstellungen in eurem Kopf abzuweichen. Nein, okay. Das habe ich nicht gekauft. Ich hab es ja sehr genüsslich nicht mehr kommentiert. Wie hat's angefangen? Ich habe dieses Foto auf BeReal gepostet von diesem Gerät und habe drunter geschrieben, Habemus Erschütterungsemissionsmessgerät. Und dann Christoph sofort, warum sollte man sowas haben wollen? Und dann habe ich das sehr, sehr genossen, mir vorzustellen, wie sich Christoph vorstellt, dass ich mir sowas bestelle und das in mein Smart Home integriere oder so.
Ja, natürlich.
Das ist super cool. Aus
völlig schwachsinnigen Gründen.
Also
apropos Smart Home, Bob, wir müssen da nochmal irgendwann weiterreden. Ich habe nämlich jetzt Experimente gemacht.
Ja, können wir gleich im Anschluss machen.
Jetzt, wo du sagst, dass du das gar nicht geschrieben hast, denke ich mir, ja, stimmt, hast du nicht. Aber in meinem Kopf war es vollkommen klar, natürlich in deinem Smart Home, wo denn sonst?
Genau.
Wir kriegen nächste Woche so Grafana-Auswertungen über die Bewegung im Umfeld und so Kram.
Wer am meisten trampelt? Also bei uns meine Tochter.
oder du beim Tanzen.
Wer trampelt bei euch am meisten, Bob?
Weiß ich nicht, weil ich habe leider keinen Zugriff auf die Daten, die dieses Gerät erhebt. Es ist nämlich nicht meins.
Was?
Ist
ja immer absurde.
Ihr könnt ja mal rtg-ramtechnik.de in eure Browser eingeben.
Was für ein Ding?
RTG-Ramtechnik. Ist das irgendein Schweinkram wieder?
Minus Ramtechnik. Da geht es nicht ums... jetzt habe ich schon wieder vergessen, ums was? Ums Bürsten?
Alter, wo hast du mich denn hingeschickt? Das sind ja nur Nackte.
Bürsten.
Sondern da geht's ums Rammen.
Ja, schon klar, ums Rammeln. Alter Schwede, ist ja unanständig hier.
Ah, okay, nee, klar, RKS, ja, kenne ich natürlich. Das ist ja auch hier meine Profession. Ums Rammen, genau, um Rammsondierungen.
Nein, nicht Rammsondierungen.
Schon?
Nein, es geht um das Setzen von Spundwänden.
Ja.
Bei mir vor der Haustür ist ja hier hinterm Haus die Baustelle. Ich erwähnte sie bereits mehr als einmal in diesem Podcast. Und jetzt haben sie angefangen, jetzt sind sie mit dem Straßenbau fertig, jetzt fangen sie an, hier ein Haus zu bauen. Und dafür müssen sie einen Keller offensichtlich oder vielleicht eine Tiefgarage, ich weiß es nicht genau, müssen sie machen. Und dafür müssen sie wahrscheinlich die Wände von dem Loch, was sie zu buddeln gedenken, so abstützen, dass ihnen nicht ihr Loch gleich wieder zufällt und dann alles kaputt ist. Oder warum auch immer man
ja,
das so. Oder vielleicht euer Haus da reinfällt.
Nee, das ist ein Berliner Verbau, das macht man einerseits, ja. Ist
ja damit gut, dass ein Berliner Verbau ist, wenn der Bob in der Nähe ist.
Ja, genau. Das macht man einerseits, damit man, wie du ganz richtig sagst, wenn man wenig Platz hat, steiler böschen kann, also senkrecht böschen kann im Endeffekt.
Ja,
der
ist direkt die neu gebaute Straße unmittelbar genau. Daneben. Also.
Der andere Grund, den das häufig hat, ist, wenn das Grundwasser sehr hoch steht.
Auch das, ja. Das
und du eine,
ist nicht weit.
Eine sogenannte weiße Wanne bauen willst, das heißt einen Keller, der dicht ist, also im Endeffekt ist dein Haus dann kein Haus, sondern ein Schiff.
Ein Schwimmpomp, ja.
Was halt im Grundwasser schwimmt. Und wenn du das, du musst das ja erstmal bauen, da kommt ja nicht irgendeine Wanne, die da reingesetzt wird, sondern du musst ja trotzdem, irgendwas wird ja erstmal gegossen und sowas. Und dafür musst du das Grundwasser absenken. Und das machst du eben, indem du im Endeffekt einen umgedrehten Swimmingpool baust. Also, dass du diese Spundwände baust und dann in der Mitte das Loch ausbaggerst und auspumpst. Da wird dann, solange da gebaut wird, wird dann gepumpt. Eine Wasserhaltung nennt man das.
Genau. Und dafür kommt die große RTG 19 irgendwas. Mit ihren 700 PS und 65 Tonnen oder so, was sie wiegt. Und nimmt so Spundwände, hebt die auf, hat dann erstaunlich viele Probleme. Also eine Spundwand ist so ein, für Leute, die das nicht kennen, ist so ein Stück Stahl, ja, so vielleicht 1,50 Meter breit und 10 Meter hoch oder so oder 8 Meter hoch, keine Ahnung. Und das nimmt das Teil dann, setzt es auf den Sandboden, der Bagger vorher hat da so ein bisschen was weggebaggert und hat sich so eine Böschung gemacht, wo sie dann diese Reihe von den Dingern aufstellen wollen. Und dann setzt es die da auf den Sand und dann drückt es die einfach in den Boden. Mit roher Gewalt, mit hydraulischer Presskraft von, ich glaube, irgendwie, was weiß ich, wie viele Tonnen das Ding da drauf drücken kann. Ja, drückt es die einfach in den Boden rein auch, und oder? Wenn das nicht geht, genau, wenn das nicht sich einfach nur reindrücken lässt, dann schaltet es seine Vibrationen oder also seine RAM-Funktion ein, die dann noch so, dass da rein vibriert oder rein hämmert. Also wie so eine Bohrmaschine, bei der du das Schlagbohren zuschaltest. So, und das ist möglicherweise nicht so wahnsinnig gut für die benachbarten Gebäude. und da gibt es Grenzwerte, wie viel Vibration ein Gebäude abkönnen muss und wie viel ein Gebäude abkönnen darf. Und wenn jetzt hier nachher, nachdem die da fertig sind mit Rammen, weiß ich nicht, die Fenster raus sind oder Risse in der Hauswand oder keine Ahnung, Leute keine Gläser mehr im Schrank haben oder so, dann nimmt möglicherweise jemand diese Baugesellschaft da draußen in Regress. Und das geht dann immer vor Gericht wohl lange Wege und ist furchtbar. Die sind, soweit ich mich belesen habe, nicht verpflichtet, solche Vibrationsmessungen zu machen, aber es bietet sich halt an, wenn die sich,
Sichert sich damit ab, gell?
Die sichern sich damit ab, auf der einen Seite, dass sie hinterher quasi Beweise haben, das heißt, sie beauftragen.
Es gibt ja zwei Möglichkeiten an Beweisen. Das eine wäre, dass sie vorher eine Bestandsaufnahme aller Risse und aller Wände in eurem Haus machen. Und wenn dann hinterher jemand mit einem Riss kommt und sagt, hier, das wart ihr, dann kannst du sagen, nee, ich habe da ein Foto von vorher, da war der Riss auch schon da. Und die andere Möglichkeit ist halt, dass du nachweist, dass da überhaupt keine Vibrationen ankommen.
Genau.
Bei dem Haus.
Richtig. Oder halt Vibrationen im Rahmen dessen, was als was das Haus abkönnen muss. Und wenn es das nicht abkann, dann entspricht es seinerseits nicht irgendwelchen Normen. Und genau diesen Weg haben die offensichtlich gewählt. Und dann ist der Emissionsschutz, der Erschütterungsemissionsschutzmann bei uns vorstellig geworden und hat gefragt, weil wir im obersten Stockwerk wohnen und offensichtlich, da könnte ich mir vorstellen, wenn so ein, wenn etwas Hohes anfängt zu schwingen, schwingt es oben wahrscheinlich am weitesten von der Amplitude her. Und deshalb ist es vielleicht ganz schlau, wenn man das ganz oben aufstellt, zumindest sagt mir das mein laienhaftes Verständnis. Und deshalb kam der bei uns eben rein. Meine Frau war auf dem Weg zum Kindergarten und wurde dann von irgendwie so einem Menschen da unten auf der Baustelle, weil da läuft man jetzt quer durch die Baustelle durch, angesprochen. Wissen Sie zufällig, wer da ganz oben wohnt? Und dann meinte sie, wie da? Ja, das wäre dann ich. So, das ist ja Zufall.
Ja,
können wir bei Ihnen so ein Gerät aufstellen nächste Woche? Ja, okay. Und meine Frau hat sich nur gedacht, so nach dem Motto, weil wir kannten das, als sie das Haus auf der anderen Seite gebaut haben. Da vorne muss der Boden allerdings irgendwie härter sein oder was auch immer. Jedenfalls haben die hier in ungefähr, lass es 50 Meter Luftlinie sein oder sowas, haben die ein Haus gebaut, das steht mittlerweile und ist auch schon bewohnt. Und als sie dort die Spundwände gesetzt haben, sind mir hier fast die Gläser aus dem Schrank gezittert. Und nicht nur fast, also du hast die gehört, wie die in dem Schrank aneinander schlagen, alles vibrierte, so hast es in den Füßen gemerkt, wenn du über den Fußboden gelaufen bist. Das Haus hat einfach gezittert. Und deshalb haben wir jetzt so ein bisschen auch Bedenken gehabt, dass wir gesagt haben, jetzt machen die das Gleiche hier unmittelbar neben dem Haus. Weil auf der anderen Seite ist der Abstand eher so 15 Meter oder so bis zu dieser 50 Tonnen Ramme. Da machst du dir dann schon Gedanken, wenn du das vorher erlebt hast aus 100 Meter Entfernung. Deshalb hat sie dann gesagt, ja, super, machen Sie das Gerät bei uns in die Wohnung, so nach dem Motto, wenn da die Grenzwerte eingehalten werden, dann umso besser. Ja, dann weiß ich wenigstens, dass bei mir der Riss vielleicht nicht entsteht. Und da kam der Typ am nächsten Tag und dann hat er sich umgeguckt bei uns in der Wohnung, wie man von hier aus die Baustelle sehen kann. Und dann hat er dieses Ding ausgepackt und hat gemeint, wo wollen wir das jetzt hinstellen? Irgendwie, es müsste an diese Außenwand. Und dann fand sich da ein kleines, so ein Sideboard, was unten drunter genug Platz hat, wo man es drunter schieben kann. Und dann hat er es da aufgestellt und dann hat er mir das erklärt. Das Teil hat eine Mobilfunkverbindung und steckt da jetzt in der Steckdose, baut seine Funkverbindung zu deren Server auf und ist also bei mir hier so mit nichts verbunden, außer mit Strom und zeichnet Vibrationen auf und meldet die live an dieses Emissionsüberwachungsbüro. Und wenn die Grenzwerte irgendwie erreicht würden, dann melden die sich ihrerseits bei den Bauarbeitern und dann darf der weniger Gas geben oder ich weiß nicht, was er dann macht. Und er meinte so, Gläser in der Wand, Gläser im Schrank zittern und dieses Gefühl, dass du das Gefühl hast, das ganze Haus wackelt, er meinte, Menschen seien da enorm viel sensitiver als Häuser. Also wenn Gläser im Schrank zittern und wackeln und sich bewegen und so weiter, dann ist man noch Größenordnungen von den Grenzwerten entfernt.
Ja, das ist ja bei mir, wenn ich hier durch den Flur gehe, zittern ja die Gläser schon im Schrank.
Das ist ja gut, das ist aber nochmal eine andere Art von Zittern als das, was die hier bei den Verpressungen gemacht haben da. Das ist schon heftig. Aber trotzdem, okay. Und dann haben wir gedacht, Wunder, was jetzt passiert. Dem er das Gerät aufgestellt hatte und ich an dem Tag das Be Real gemacht hatte, fingen am nächsten Tag die Leute an, mit ihrer Ramme da loszulegen. Und die ersten 10 Dinger hat er einfach in den Boden gesteckt, ohne überhaupt die Vibrationsfunktion zu aktivieren. Das sieht einfach so aus, als ob der die nimmt und irgendwie, dann hält er die da so hin, dieses 10 Meter hohe Ding, und dann drückt er das in Matsch.
So wenn wir so ein kleines Stöckchen in die Sandkiste stopfen, ja, gell?
Genau so. Und dann hast du es, und du stehst so vorm offenen Fenster, du hörst diesen 700 PS Motor und stehst mit deinen Füßen auf nackten Füßen, ohne Schuhe, ohne Socken, auf dem Fußboden und hast das Gefühl, also ich kann mich konzentrieren, ich kann keine Vibrationen an meinen Füßen aufmachen.
Ja, ist ja auch klar, wenn es da wegen nahem Grundwasser ist, dann ist es halt auch super weich alles, gell?
Ja, klar. Und dann hat er ein bisschen, also am nächsten Tag danach, irgendwie einen Tag später, also heute einen Tag über, hat er ein Stückchen weiter, so, die haben jetzt schon eine so eine Ecke, haben sie schon fertig. Also sie versuchen ja so ein großes Rechteck fertig zu machen und so eine der Ecken und in zwei Richtungen von der Ecke weg sozusagen haben sie angefangen. Und da sind sie jetzt so ein bisschen weiter weg vom Haus, jetzt sind es vielleicht 30 Meter oder so. Und da muss irgendwie der Boden anders beschaffen worden sein, weil da hat er dann mal seine Vibrationsfunktion eingeschaltet und dann hat sie ja auch ein bisschen geklappert. Aber immer noch kein Vergleich zu dem, was die Ramme 100 Meter entfernt auf der anderen Seite trotzdem in das gleiche Haus für Vibrationen eingebracht hat.
Ja gut, da war es dann vielleicht ein bisschen kiesiger.
Ja gut, aber die Übertragung...
Kies muss halt erst zur Seite gerüttelt werden.
Ja klar, aber die Übertragung durch den Boden bis hier zum Haus muss ja auch noch gewährleistet sein. Wenn dazwischen irgendwo Matsch wäre, würde es ja auch versichern,
ja, genau,
oder?
Eben.
Also ja, auf der Seite vom Haus muss der Boden komplett anders beschaffen sein als auf der anderen. Das ist wirklich sehr interessant.
Und stimmt, ist tatsächlich interessant.
Und wenn die dann rum sind, dann kommt der Onkel, dessen Visitenkarte hier übrigens zufällig vor mir liegt. Also er ist zertifizierter Sachverständiger für Erschütterungsemissionen.
Und der Geschäftsführer. Arbeitet bei dieser Rammelfirma.
Nee, der ist ein,
so wie ich, das ist so ein Gutachter. Genau.
Der ist Gutachter,
unabhängiger Gutachter.
Von einer Firma, die sich nur auf Erschütterungsemissionen spezialisiert hat. Ich war auf ihrer Homepage, habe mir das angeguckt. Die machen nichts anderes als Erschütterungsemissionen protokollieren.
Dann bist du also Rammelbeauftragter, ja?
Ich habe einen Rammelbeauftragten hier gehabt.
Aber ja,
harmlos aus.
Nee, ich meine, wenn du da arbeitest, dann bist du
Rammelbeauftragter. Achso, dann bist du das, ja. Also ist spannend. Mein Sohn steht quasi die ganze Zeit am Fenster und sagt, Papa, der Bagger hat schon wieder die Schaufel gewechselt. Der Bagger hat Pause. Papa, warum hat der Bagger Pause? Guckt er sich das alles an, weil das ist schon sehr spannend. Die haben diese Spundwände da so liegen und diese Ramme kann die ja nur verarbeiten, wenn sie die mit ihrem Greifer greift und dann in den Boden drückt. Aber der Greifer kann nur Sachen von oben greifen. Das Ding liegt aber flach am Boden. Da kann er es nicht greifen, dann müssen sie das irgendwie mit einer Kette erstmal dranhängen.
Der muss das hochwerfen, schleudern und dann fangen.
Ja, im Grunde macht er das auch so. Die machen eine Kette dran und dann heben sie das Teil hoch und dann lehnen sie das irgendwo dagegen oder so, damit es irgendwie kurz mal stehen bleibt, damit sie diese Kette entlasten und es nicht sofort umfällt. Also es fällt natürlich nicht um, sondern es fällt wieder in die Kette rein. So, dann versuchen sie das irgendwie, oder sie stecken das so ein bisschen in den Matsch und gucken, ob es stehen bleibt. Und dann versuchen sie es irgendwie oben mit dem Greifer richtig zu kriegen. Es ist immer so ein Gebastel irgendwie. Sieht immer aus, als wäre es so ein Gefummel einfach. Und wenn sie es dann haben, dann fährt das an die richtige Stelle und rammt es in den Boden. Und nachdem er so 3-4 Mal hin und her gefahren ist, hat er mit seinen 50 Tonnen den vorher mit der Walze verdichteten Kies, auf dem er sich bewegt, so kaputt gefahren, dass sie dann erstmal wieder einen Bagger holen müssen, den Kies wieder richtig, eine Walze holen, den Kies wieder verdichten, damit er da wieder drauf rumfahren kann, ohne sich einzubuddeln. Es sieht aus wie so eine Sisyphus-Arbeit.
Ich glaube, es ist eher ein Schotter, was er da hat, kein Kies.
Ja, okay, whatever. Da bist du der Experte.
Ja, Kies ist es, wenn es runde Partikel sind, und Schotter ist, wenn es gebrochenes Material ist. Was natürlich besser hält, gell? Was sich besser miteinander verzahnt.
Ja, da haben sie jetzt, also erstmal haben sie die ganzen Bauplatz irgendwie so 2 Meter, 3 Meter tiefer gelegt mit dem Bagger. Sind dauernd LKWs gekommen und haben die Erde abtransportiert. Und dann kamen faktisch dieselben LKWs wieder und haben diesen Schotter gebracht. und mussten dann rückwärts in diese Erdgrube fahren und das irgendwo hinkippen. Und dann hat der Bagger es verteilt, dann war dieser Weg, den sie sich da gemacht haben, ein bisschen länger, dann kam der nächste Kieslaster, musste ein bisschen weiter reinfahren, weil jetzt war die Kiesspur ein bisschen länger. Dann hat der das abgekippt, der Bagger hat es wieder verteilt, der nächste musste wieder ein Stückchen weiter rückwärts reinfahren. Irgendwann mussten sie dann rückwärts und um die Kurve mit ihren 40 Tonnern. Und dann hatten sie sich da so einen schönen Kiesplatz gemacht und dann kam eines Tages einer morgens um 7. Da war der Baggerfahrer noch nicht da. Und der hat sich gedacht, ah ja, hier abkippen, alles klar, verstehe. Und hatte halt keinen Bock da 30, 40 Meter rückwärts reinzufahren, hat das Ding einfach in die Einfahrt geschüttet.
Und dann kam
der Baggerfahrer und ist so, was ist denn das? Die Einfahrt, wo sie zum Glück war, der Bagger schon drin und konnte das von innen dann verteilen. Wenn der draußen gewesen wäre, dann hätte er den Berg vor sich gehabt und die Ziel, wo der Kies hin soll, wäre dahinter gewesen.
Hätte er erstmal drüber fahren müssen.
Ja, der war aber ein ordentlicher Berg auf so einem großen Laster mit Kies, da ist eine Menge Zeug drauf.
Können die ja mit so Baggern, aber das ist auf jeden Fall ärgerlich, ja.
Aber es war sehr lustig, wie der das einfach in die Einfahrt geschüttet und dann davon gefahren ist. Da dachte ich, das war jetzt bestimmt nicht so gedacht, das sah jetzt irgendwie nicht so aus, wie das vorher
lief. Ja gut, der hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn ich jetzt da runterfahre und mich dann da festfahre, dann hilft mir keine Sau mehr, keiner mehr da. Scheiße, nee.
Es war morgens um 7, die wären schon gekommen, hättest du nur warten müssen.
Ach so, es war morgens, ich dachte abends.
Er ist morgens in eine völliger Dunkelheit da gekommen, hat sich gedacht, ja, keine Ahnung, wie es hier Boden geschaffen hat, ich kann nichts sehen, ist alles dunkel. Ich kipp das jetzt hier hin, wo ich mit den Rädern noch auf dem Asphalt stehe und dann passt das schon.
Genau.
Lass mich in Ruhe. Ja. Lustig, ich habe gerade in meinen Fotos geguckt, vor ungefähr 5 Jahren haben die auch so Dinge, so
stimmt, ich erinnere mich.
So Dinge bei uns versenkt.
Bei euch. Ja.
Aber das waren so Stahlträger. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch Stahlträger sind da.
Ja, aber die haben den Berliner beim Bob ist das komplett aus Metall gewesen. Bei dir haben die, glaube ich, Stahlträger und haben dazwischen mal Holz reingemacht, oder? So kannst du den Verbau auch machen.
Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ja, da waren ja zwei Häuser rechts und links, die echt auf der Kante standen. Und die mussten sie halt abstützen und alles Mögliche da machen. Und aber bei uns haben sie natürlich keine. Wie heißt das Ding?
Seismografen?
Erschütterungsemissionsmessgerät eingebaut. Aber wir haben absichtlich, kurz bevor das losging, Fotos gemacht. Oder als wir gesehen haben, da kommen so seltsame Geräte. Lass mal schnell irgendwie die Ecken und die Wände und alles fotografieren, dass wir beweisen können, an dem Tag war noch alles gut. Hm. Und aber hat sich dann nichts getan. Ich glaube, obwohl in den Lehm hier, kann man wahrscheinlich so reindrücken, oder? Ist ja nur, wenn Steine sind, dass du rütteln musst. Ja, aber es gibt hier heftige Diskussionen.
Oder halt ein Ton ist.
Ja, es gibt heftige Diskussionen jetzt auch über die Zeitung und so, wo dann angemerkt werden, dass in diesem Alt-Marxheim, dass da jetzt immer modernere Häuser gebaut werden, jetzt sogar eins mit Tiefgarage und denkst du so, jo, das ist das, was bei uns hinten dran steht. Und regen sich alle auf, dass da jetzt ein Gebäude mit Tiefgarage gebaut wird, weil es ja überhaupt nicht mehr zu dem alten Ortskern passen würde und
Oh Gott.
Ja, aber ist also bei uns hier in Frankfurt ist das, glaube ich, Vorschrift. Oder ist es nicht generell? Du musst irgendwie so viele Parkplätze bereithalten, irgendwie wie Bewohner sind oder wie?
Ja, aber du musst ja auch die Bauverordnung. Und es gibt aber hier keine richtige Bauverordnung. Das heißt, du musst dich an die Umgebung anpassen.
Und ja, und die Tiefgarage ist doch immer im Rahmen der Bauverordnung, weil die sieht man ja über.
Ja, aber es sieht ja ganz anders aus, diese Einfahrt. Sonst sind es ja immer nur große Hoftore. Die ganze Straße hoch, nur große Hoftore.
Ja, dann machst du diese Tiefgarageneinfahrt, ein Hoftor davor und dann passt's.
Diese Tiefgarageneinfahrt.
Oh Mann. Also manchmal verstehe ich die Leute aber auch nicht.
Ja. Lange wohne ich nicht mehr hier, deswegen. Macht, was ihr wollt.
Macht, was ihr wollt. Schau ab.
Ja.
Nun denn.
Ach ja, ein großer Spaß.
Ja, ich fand's aber wirklich sehr, sehr schön, dass der Christoph jetzt ungefähr 3-4 Tage lang glaubte, ich hätte mir ein Erschütterungsemissionsmessgerät in mein Smartphone integriert.
Also, aber jetzt, wo du so erzählt hast, da hätte ich drauf kommen können, weil das ist mir alles nicht fremd.
Und du weißt ja, dass beim Bob vielleicht irgendwie gebaut wird. Also wenn man in den letzten 4 Jahren bei Bob war, dann weiß man, dass da drumherum gebaut wird.
Ich habe ja das Bild gestern sogar gesehen von dem Verbau. aber hab das nicht verknüpft, weil du irgendwie das hast, du hast das so geframed, als wäre das ja klar. Ja, du hast halt auch Habemus gesagt. Du hast nicht gesagt, bei uns ist jetzt eins, sondern ich habe eins oder wir haben eins. Und es war für mich klar, okay, der Bobs Spleen dreht jetzt einfach auf 11.
Dreht jetzt frei, komplett. Er kauft sich jetzt völlig absurde Smart Home. Also genau. Natürlich kaufe ich absurde Smart Home Geräte, diese HomePods, die vermehren sich wie die Karnickel. Ich weiß auch nicht, was da passiert.
Wie die Karnickel. Ich krieg gefühlt jeden zweiten Tag eine Nachricht so, oh ja, ich habe schon wieder eins geschossen. Oh ja, ist noch eins da.
Genau.
Der Bob hat, glaube ich, 4 Zimmer in seiner Wohnung und 18 HomePods mittlerweile gefühlt.
Genau, der Bob baut jetzt schon an, baut Zimmer an, zieht Zwischenwände ein, damit die Zimmer mehr werden.
Die ganze Straße wird beschallt mit HomePods. Das Treppenhaus, wenn du Aufzug fährst, kannst du die Musik von Bob hören oder die Pornos. Egal, du kannst alles hören.
Erotismus.
Neulich habe ich mal Podcasts über HomePods gehört. Funktioniert gar nicht so gut.
Nee?
Ich kann es nicht. Ich höre Podcasts immer so auf so einer erhöhten Geschwindigkeit. Und ich habe
das ist fies, wenn man die auf laut hört. Das funktioniert nicht.
Nee, geht nicht.
Ganz schlimm.
Warum?
Ich weiß auch nicht,
warum nicht.
Aber das ist schön, dass es dir auch so geht. Dann bin ich nicht alleine. Ich habe denselbe Geschwindigkeit von Podcasts, irgendwie so, was weiß ich, 1,6, 1,8-fach, auf dem HomePod gegeben und dann kann ich nicht mehr folgen. Der redet so schnell, das geht gar nicht. Wenn ich das in den Kopfhörern habe, dann kein Problem, dann kann ich dazuhören.
Also, du brauchst eine Zeit lang, um dich wieder einzuhören, dann geht's. Ich mache das ja im Auto immer. Und
ja, im Auto habe ich das Problem nicht, aber wahrscheinlich weil es da laut ist und von allen Richtungen kommt und alle Störgeräusche übertönt. So laut drehe ich das im Wohnzimmer naja dann nicht auf. Vielleicht
ist das ja, vielleicht ist der Unterschied auch, wenn du die Kopfhörer drin hast, hast du es ja auch direkt am Ohr und kein Hintergrundgeräusch oder ja, vielleicht ein bisschen Hintergrundgeräusch.
Naja, aber mit HomePod AirPods Pro ist da kaum Hintergrundgeräusch, ne?
Ja,
das ist alles weg.
Ja, ich benutze ja immer nur eine Seite, aber
echt?
Ich habe es jetzt neulich wieder mal gemacht, Podcast mit zwei Seiten gehört. Das finde ich fürchterlich, wenn ich meine Umgebung nicht mitkriege.
Ach so, okay.
Nee, Umgebung ist schrecklich, muss weg.
Ja, völlig überbewertet.
Ja, genau, und dann steht plötzlich meine Frau hinter mir und ich springe halt 4 Meter durch den Raum.
Oh ja, das.
Wo kommst du denn her?
Das hat die neulich auch wieder mit mir gemacht. Ich habe auf dem Sofa gelegen und habe Film geguckt und lag auf der Seite. So mit dem Kopf so leicht abgewinkelt, weil der Fernseher ist am Fußende quasi. Also habe ich so auf der Seite gelegen und den Kopf vorne so ein bisschen rumgekippt gehabt, habe so an meinem Körper runter vorbeigeguckt auf den Fernseher.
Du hast an deinem Körper runtergeguckt. Entschuldigung, was?
An meinem Körper runtergeguckt.
Bin nur noch in diesem hängenden DJ verhaftet.
Und dann hatte ich aber noch so einen Kissenberg, den hatten die Kinder da aufs Sofa gebaut. Der war quasi, naja, wenn du deinen Kopf so runterhältst, dann war der quasi über meinem Kopf, wenn du so willst, also so neben mir. Links und dann kommt meine Frau reingelaufen ins Zimmer und ich krieg das nicht mit und dann guckt sie irgendwann über diesen Kissenberg drüber, da bin ich auch fast die AirPods drin gehabt, Film geguckt, da bin ich so steil gegangen auf dem Sofa. Meine Herren, hab ich mich erschreckt. Und dann sagt sie, ich bin schon hier rumgelaufen und hab Sachen eingesammelt, hab meine Flasche gefüllt und alles mögliche. Also sie hat da schon irgendwie Sachen gemacht und in der Küche ist sie gewesen, ich hab alles nicht mitbekommen und kommt sie an das Sofa ran. Meine Herren, bin ich gesprungen.
Ich glaube, wenn ich deine Frau wäre, ich würde regelmäßig über diese Kissenberge springen, um einfach plötzlich in deinem Bild aufzutauchen und so fliegen da rein und so.
Wir mussten jetzt irgendwie neulich drüber nachdenken, jetzt mit Apple Vision Pro, wo ja jetzt die ganzen Testberichte rauskommen, wo das ja auch so ist, dass die Leute, wenn sie von vorne an dich rantreten, dann tauchen sie ja irgendwie in deinem Sichtbereich so wie so Geister auf oder machen halt so den Hintergrund durchsichtig. Das ist ja im Grunde dafür gedacht, dass du nicht erschreckt wirst. Da wäre ich sehr gespannt. Ich glaube, ich würde mich trotzdem erschrecken.
Ja, vor allem, wenn du es weißt und dann so Scherze machst, so reinrennen, davor springen und so.
Genau, wieder rausgehen, rein, wieder raus. Und dann guckt derjenige gerade in die andere Richtung und dann drehst du dich zurück und dann steht er da und guckt so scary oder so.
Ja,
kann man sicher viel Spaß haben.
Ja, ich sitze ja zum Glück auf einem Holzpodest bei uns auf der Treppe.
Den kann man sich nicht anschleichen, das merkt man allein durch die Vibration.
Genau, ich merke
du hast ja in deinem Po ein Erschütterungsemissionsmessgerät.
Ja, exakt.
Wenn jemand die Treppe hochgelaufen kommt.
Genau, ist schon, wenn er sich den Gang nähert vom Kinderzimmer oben, weil das ist ja auch schon Holz.
Stimmt.
Da merke ich schon, wie es vibriert. Und gerade wenn meine Tochter kommt, weil die trampelt halt so. Und ich habe ja, das habe ich gar nicht noch gar nicht erzählt hier, ich habe ja solche, bei so einem Kickstarter-Ding Kopfhörer gekauft.
Ach was.
Die ich auch mittlerweile habe.
Was? Hast du nicht erzählt?
Warte, Ding, das wirklich angekommen ist?
Warte, gar nicht.
Doch.
Wie heißen die?
Heavies heißen die.
Okay.
Das sind nämlich Kopfhörer, die extra für Heavy Metal Musik oder für Metal Musik konzipiert sind. Mit je zwei Subwoofern pro Seite und was weiß ich noch was für Gedöns. Und der Slogan ist halt, dass man laut Musik hören kann, also laut Metal-Musik hören kann, ohne dass es wirklich laut ist. Also dass es dir lauter vorkommt, als es in Wirklichkeit ist. Also dass es das Ohr nicht schädigt, aber dass es halt ultra fett klingt durch diese Double Subwoofer und weiß der Teufel was.
Und? Ist das so?
Keine Ahnung, ich habe viel zu wenig Ahnung von Kopfhörern, aber ich finde, sie funktionieren sehr gut. Also ich höre wirklich laut. Sie sind und
mächtige Dinger, wenn ich hier so auf die Fotos gucke.
Ja, sind sie auch. Und sie haben einen tollen Klang und halt sehr satt und sehr voll und sehr metallic. Es stimmt schon, wenn man Klassik damit hört, was ich auch hin oder Barock, was ich auch mit hin und wieder höre, funktionieren sie nicht so gut. Das geht schon auch. Aber so gerade dieses grazile, das geht schon, aber es ist nicht so super cool. Also
300
ist schon eher
Euro.
So für Cradle of Filth oder Death Stars oder sowas. Und das macht richtig Freude, aber sie kapseln einen von der Umgebung vollkommen ab. Also man ist vollkommen taub. Also meine Frau also kommt dann wirklich.
Geschlossene Kopfhörer, ne? Ja, genau.
Ja, genau.
Oder haben die auch noch Noise Cancellation oder sind die nur
passiv? Man kann zusätzlich auch noch die Noise Cancellation anschalten. Habe ich in der Regel nicht an, weil auch ohne die Noise Cancellation hörst du gar nichts. Weil du ja auch nicht leise hörst damit. Du hörst ja lauten Klangteppich, ja. Cradle ist ja Klangteppich. Und meine Frau muss dann herkommen und wenn ich den Seismograph in meinem Hintern gerade ausgeschaltet habe, dann muss sie wirklich kommen und mir auf die Schulter klopfen, damit ich sie höre, weil ich höre halt nichts. Aber ja, so ist es halt, ne? Es ist halt Homeoffice und man ist trotzdem nicht da. Also kann ich natürlich auch nur machen, wenn ich nicht irgendwie Aufsichtspflicht habe. Also wenn ich weiß, dass meine Frau da ist oder so, dann kann ich die Dinger, oder wenn die Kinder noch in der Schule sind. Das macht also machen mir viel Spaß. Also war kein Fehlkauf. Kann ich empfehlen. Für Metal.
Maximum Volume. As loud as you want. Okay.
Ja, ist natürlich auch Getue, ist schon klar.
Ja, klar, ist ziemlich Getue, aber.
Ja.
Okay, naja, aber Zielbetrag vom Kickstarter waren $20.000. Mhm. Erreicht haben sie 1,2 Millionen.
Wow.
Hat geklappt, würde ich sagen.
ja, sie haben auch so ein paar so Stars mit ins Boot gekriegt, die auch begeistert waren. So ein paar altgediente Metal-Großmeister von, ich weiß es gar nicht, so Black Sabbath, Kiss, Motörhead, so Gestalten halt. Ich weiß,
fucking Prince of fucking
raus.
Darkness. I don't need no bubbles.
Ja, genau. Ich weiß nicht, wer es genau war, aber also so in der Größenordnung waren einige dabei.
Okay, ja. Nicht schlecht.
Nee, ziemlich cool.
Okay. Ja, aber um das mit den HomePods nochmal gerade zu ziehen, also ich habe ich habe jetzt 5, ja. Das ist nicht so eskaliert.
aber nur 4 Zimmer, also.
Ich habe eine 4-Zimmer-Wohnung, aber hat man ja noch. Das heißt,
ich kann mich erinnern,
von
ein paar
Küche,
Folgen hast du noch gesagt, ja, ich habe 2 von diesen Dingern und aber ich habe ja 4 Zimmer und muss jetzt mal gucken, brauche jetzt schon noch, also 2 bräuchte ich schon noch und jetzt sind es halt schon 5. Also
ja, es werden noch 6, aber ich habe die alle gebraucht gekauft, also bis auf einen. Einer ist neu, die anderen sind alle gebraucht. Und ja, ich habe da jetzt sehr viel eBay so gedingst. Und wie gesagt, man kriegt sie bei eBay so in einem sauberen Zustand, vernünftig, aus Nichtraucherhaushalt, mit Originalverpackung und allem Zubehör und dem ganzen, selbst die Apple-Aufkleber sind noch drin. Also alles, was du so hast, normalerweise in der Schachtel halt, irgendwer hat die schon mal ausgepackt und hat die schon mal irgendwie ein halbes Jahr irgendwie sie bei sich stehen gehabt, kriegst du sie so zwischen 70 und 80 Euro. Und neu kosten sie 110. Also, wenn du das mal 5 rechnest, dann sparst du schon so den einen oder anderen Hunderter. Und klar, wenn du jetzt 5 mal 110 Euro, dann ist es schon ordentlich Kohle. 5 mal 80 Euro ist auch ordentlich Kohle, aber halt weniger. Und Ich habe jetzt, glaube ich, alle Farben bis auf Gelb. Blau habe ich zweimal. Den Gelben finde ich auch nicht so schön. Und ja, das Ziel war jetzt einfach, ich wollte in der Wohnung überall, dass die mich hören kann. Dass ich also überall, egal wo ich stehe, irgendwas sagen kann und dann hört die mich. Und das habe ich jetzt erreicht. Also jetzt steht im Wohnzimmer
ein. Der Albtraum meiner Ehefrau.
Ja, natürlich. Und der, das heißt ja vier Zimmer, Küche, Bad. Da sind ja noch zwei weitere Räume. Da ist auch noch ein Flur, den man nicht mitnimmt. Aber den Flur werde ich jetzt nicht mit so einem Ding ausstatten. Vor allem, wenn du im Flur das sagst, dann hört es dich in irgendeinem Zimmer. Das passt schon immer. Und das Bad ist der eine Raum, der jetzt einen gekriegt hat. Die Küche hat noch keinen bekommen, weil die, ja, wir haben eine offene Küche zum Wohnzimmer hin. Und wenn man da etwas lauter spricht, dann hört einen das Wohnzimmer-Ding. Aber das Wohnzimmer mit der offenen Küche ist eigentlich so groß, dass ich denke, dass ich da noch einen zweiten reinstellen werde, damit das so eine Art Stereo-Pair wird. Wobei ich jetzt irgendwie Gerüchteküche gelesen habe, dass Apple möglicherweise dieses Jahr einen HomePod mit Display bringen wird. Einen großen. Vielleicht höre ich jetzt auf und warte auf den und stelle den ins Wohnzimmer. Und der jetzt im Wohnzimmer ist, wandert dann wirklich in die Küche, wirklich auf die Kücheninsel drauf oder so, dass man da einen kleinen in der Küchenecke stehen hat und den großen im Wohnzimmer. Aber mal gucken. Das wird sich zeigen. Jetzt ist erstmal so weit fertig, weil jetzt in der ganzen Wohnung kannst du jetzt Musik per Befehl in die Luft bellen und dann kommt da Musik und das ist schön. Die Kinder hören jetzt immer Helge Schneider zum Zähneputzen.
Oh Gott.
Lieben Helge Schneider.
Grauenhaft.
Nee, das ist eigentlich total clever. Also speziell für den Stefan möchte ich das empfehlen, weil Helge Schneider ist ein Jazz-U-Boot. Die Kinder finden das großartig, weil es so quatschig ist. Und was sie nicht merken ist, dass sie die ganze Zeit feinsten Jazz hören. Und
oh, ich finde den so unangenehm, den Typen.
Ja, den sehen sie ja nicht. Die hören ja nur, dass der Klo singt oder Fitze, Fitze, Fatze oder so. Kinder finden es absolut großartig und dann hören sie sich irgendwie, weiß nicht, Klavier-Solos und Kontrabass-Solos an und Trompeten-Solos und so weiter und feiern das total ab. Merken aber nicht, dass sie gerade eine Jazzplatte hören, würden sie sonst wahrscheinlich nie tun. Aber dadurch, dass quatschige Texte sind, die Kinder ansprechen, feiern die plötzlich eine Jazzplatte. Ist großartig. Ja, du bist ja kein Jazz-Fan, von daher.
Kein Jazz-Fan, nee.
Triggert, ist klar, aber der Stefan scheint uns gerade umgefallen und ausgelaufen zu sein.
Ich bin jetzt gerade wieder da, musste mich mal kurz um die Kinder kümmern.
Ich finde dieses über Lautsprecher hören, also ich habe da immer das Problem, dass die Geschmäcker einfach zu wenig kompatibel sind, dass man dann immer nur den kleinsten Nenner hört. Ich finde, es ist schon in der Familie, finde ich das schon ein Problem. Ich meine, im Radio ist es natürlich das maximale Problem. Deswegen höre ich halt auch kein Radio. Aber ich finde schon in der Familie ist das, sich darauf zu einigen. Und dann kommt noch dazu, dass ich halt gerne Musik höre, die man in einer gewissen Lautstärke auch hören muss, die einen gewissen Klangteppich hat und was halt nicht machbar ist mit meiner Frau und was auch mit den Kindern nur eingeschränkt oder ja doch, es würde sogar gehen, aber dann läuft halt auch, da würde halt Bibi und Tina dauernd auf der großen, überall im Haus laufen, das will ich halt auch nicht. Ich will halt, dass Bibi und Tina möglichst nur in den Kinderzimmern gespielt wird.
Ja gut, ihr habt halt auch ein sehr offenes Layout, stimmt, bei euch. Ja. Ne? Also bei uns kann man ja einfach Türen auch zumachen. Mhm. Und die Kinder haben jetzt auch so ein Siri-Kugel da in ihrem Zimmer. Und noch haben sie nicht so richtig verstanden, was sie da alles anfordern können. Im Moment fordern sie halt immer Musik an oder Witze.
Echt?
Oi Siri, erzähl einen Kinderwitz, ist der beliebteste Befehl und der wird dann einfach 70 Mal hintereinander gesagt. Und teilweise sind da auch echt ganz gute bei. Also sie erzählt ja, es ist nicht wie ChatGPT, die sich die Dinger aus dem Arsch zieht, sondern die scheint so einen Katalog zu haben. Und es sind richtige Witze, die wirklich auch, also na, ob die jetzt alle funktionieren, ist einmal dahingestellt. Okay. Aber
das wäre tatsächlich auch was für meine Kinder. Also weil
also und dann, mögen dann auch lassen gerne. Sie sich ganz viele und vor allen Dingen kann sie auch wirklich explizit, du kannst auch sagen, erzähl mir einen Fritzchenwitz. Und dann erzählt sie einen Witz, wo der Name von der Figur Fritzchen ist. Also das ist die klassische, dieses Genre des Fritzchenwitzes, kennt sie. Und ja, da sind natürlich trotzdem welche bei, die irgendwie einer Siebenjährigen und einem Dreijährigen noch über den Kopf drüber fliegen. Aber den einen oder anderen haben sie dann schon dabei, den sie dann gleich ganz stolz der Mama, wenn die dann nach Hause kommt, Mama, ich muss dir einen Witz erzählen, wird der dann so halbgar wiedergegeben, was dann sehr humoristisch ist, wenn man das Original gehört hat und weiß, wie er eigentlich geht.
Und dann, hast du da irgendwelche Sperren, dass sie da nichts Jugendgefährdendes bekommen?
Die kannst du, glaube ich, einschalten. Ich glaube, ich habe die aktuell nicht an. Im Moment sind die einfach noch... Die sind noch nicht mal auf die Idee gekommen, das Ding nach Hörbüchern zu fragen oder so.
Naja, aber bei so einem Witz könnte ja sein, dass das dann ein dreckiger Witz, ich erzähle mal einen dreckigen Witz.
Ja, den würden sie eh nicht verstehen. Also.
Ja, eben. Das sei mal dahingestellt, aber.
Ja, dann, wo ist denn dann das Problem? Wenn sie jetzt einen dreckigen Witz erzählt kriegen, den sie nicht kapieren. Also ich sehe dann schon immer im Gesicht meiner Tochter dann so dieses, wenn sie dann so die Nase in Falten legt, so dieses, Hä? Siri, erzähl noch einen Witz und dann so schon vergessen.
Na, ja, okay, das ist natürlich also, gut, ja.
Von daher.
Wenn sich da nicht dran festbeißt an dem dreckigen Witz.
Ja, nee. Also meistens, wenn ich ihr dann versuche zu erklären, warum das lustig ist und dann so erstmal so, also dafür musst du folgendes Vorwissen mitbringen, so, ah, Papa, lass.
Immer geil.
Labern mich nicht voll. Ich hab heute festgestellt, wie schlecht meine Kinder Hessisch können, als ich ihnen gesagt habe, nett lang schlacke Koppenlacke und sie überhaupt nicht verstanden haben, was ich von ihnen überhaupt wollte. Ich hätte es ja gern, dass, wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, der Opa das nächste Mal zu Besuch ist und die Große nimmt dann ihr Wasserglas und sagt, Opa, nett lang schlacke Koppenlacke und fordert ihn auf zum gemeinsamen Trinken, aber ja, es hat sehr lange gebraucht, bis sie den Satz nachsagen konnten.
Ich glaube, das verstehen meine Kinder auch nicht. Muss ich mal probieren.
Papa, was sehr heißt schön. Das? Welche Sprache ist das? Ist das unsere Sprache? Ja, das ist unsere Sprache.
Ja, ihr kleinen Hesseköpp, das ist eure Sprache.
Sehr schön. Ja, wart mal, bis sie in die Schule kommen. Also meine Tochter sagt ständig so Sachen wie, ja, mir ist die Blau abgebrochen. Ich so, was ist dir bitte passiert? Ja, mir ist die Blau abgebrochen. Dir ist der blaue Stift abgebrochen. Das mag sein. Ja,
das haben wir aber auch gesagt, die Blau.
Naja, weil du ja auch hier aus der Gegend kommst.
Ja, stimmt.
Ich bin, als ich hierher gezogen bin, das erste Mal
in der außerhalb nicht?
Nein.
Ich kenne das auch. Mir ist die Blau abgebrochen.
Nein, klar. Die Blau. Was ist denn die Blau? Da rollen sich mir die Fußnägel zusammen.
Kam mir nie komisch vor, aber jetzt, wo du sagst, stimmt, das ist eigentlich komisch.
Ich finde, es klingt ganz normal.
Ja, Blau. Ich weiß, dass ihr das alle normal findet, aber es ist es nicht. Das kann ich euch sagen.
Sehr schön.
Ja, aber in Bayern scheint es tatsächlich auch, also meine Frau kennt das auch so und akzeptiert das als normal. Insofern.
Ja, wir sprechen ja Hessisch hier, also deswegen, ich bin ja.
Ja, aber auch meine Frau ist ja auch weiter unten aus Bayern und die scheint es auch okay zu finden. Und von daher kämpfe ich hier auf verlorenem Posten.
Wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass es nicht überall so genannt wird?
Nee.
Also, ja, wir wissen, also ich zumindest weiß, dass das falsch ist. Nee, aber es ist jetzt nicht schlimm.
Jetzt, wo du es sagst, ja, aber die Blau.
Nee, also, als ich damals.
Aber woher kommt das? Das ist tatsächlich komisch.
Ja, und dann dieses, wem ist das? Das ist auch in Hessen so eine kaputte Dings. Und dann, als das kombiniert ist, das ist das erste
wem
Mal.
Wem sein ist das Blau hier?
Nee, genau. Nee, das, wem ist denn die Blau? Nee, die Grün, die Blau ist nicht mir, die Grün ist mir. Da bin ich schier umgefallen, als ich das erste Mal gehört habe in der Schule.
Genau, was ist Liam seine? Die denn hier? Das sagt meine Frau völlig ironiefrei. Völlig.
Ja.
Dem seine.
Ja, das ist in Hessen hier so, hier so im Rhein-Main-Gebiet generell, wird es völlig ironiefrei verwendet. Ich bin damals aus Berlin hier in Hessen in die Schule gekommen. Die ersten Leute, die sich so unterhalten, habe ich dann gedacht, was ist denn hier los? Wie reden die denn? Und dann habe ich das versucht zu thematisieren und habe genau in diese spärlich möblierten Gesichter geguckt, wie bei euch gerade.
Haben die gesagt du als Berliner, du hast es nötig.
Genau.
Laber nicht rum, Alter.
Warum Icke?
Ja, das geht ja nicht, wie ihr redet.
Ja, genau. Ja, das ist schön.
Ja, aber wir verschleifen nur Buchstaben. Wir bauen ja nicht solche komischen Wortkonstruktionen zusammen.
Ja, stimmt. Hier ist eher Grammatik, gell, die vergewaltigt wird.
Hm. Ja, na gut. Ja, okay.
Das Lustige bei meinen Schwiegerleuts, jetzt werfe ich die unter den Bus, tut mir ein bisschen leid. Ach, komm. Aber es muss schon mal sein. Da heißt es
so aus der Koblenz-Region irgendwo so grob, oder?
Westerwald, im weitesten Sinne, genau.
Ja, okay.
Ja. Da heißt es dann, dem Jennifer sein Fahrrad.
Oh Gott.
Das ist auch geil. Dem Jennifer sein Fahrer. Wow.
Ja, so. Nochmal. Bei dem Geschlecht so ist Fahrer. Egal. Pff, warum? Ist alles sein.
Bin ich noch am Reparieren, am dran, am sein.
Am dran.
Ja, genau. Ihr habt's nötig.
Sau nee, das gut. Ist aber so Rheinland, so dieses am dran, am sein.
Am dran, am sein. Das ist saugut.
Tudentäte. Ja, das ist echt schon, also, dem Jennifer sein Fahrrad. Wer? Was? Hä? Und dann versucht die Kinder in so einem, also so unsere können dieses mit sein und ihr und Geschlecht ist denen aktuell komplett egal. Und dann denke ich mir immer, die Oma macht das auch kreativ vor. Das dauert auch noch ein bisschen, bis sie das dann können.
So ein bisschen. Das ist bei meinem Sohn auch noch so, dass der
ist halt einfach egal, ja.
Ja, seine Schwester immer irgendwie sagt sie. Aber dann, wenn es dann, wenn er an der Stelle, wo er ihr sagen müsste, sagt er dann sein. Und dann, also dann gibt es so lustige Mischsätze, wo so. Sie hat sein Dings vergessen. Und dann denkst du so, was bitte?
Ja.
Das kriegt er noch nicht zusammen.
Ja, das machen unsere aber auch so.
Das ist total süß. Man weiß ja, dass, also irgendwie hat man das Gefühl so, ja, er spricht nicht richtig, das müsste ja jetzt mal besser werden, aber auf der anderen Seite weißt du ja.
Lass es so, bitte lass es so,
das, Gold, genau.
Ja, ist echt niedlich.
Und man weiß ja auch, es geht ohnehin weg. Also es geht so schnell, dass du dann
ja,
irgendwann
das,
denkst,
das geht weg,
wo sind die ganzen niedlichen falschen Wörter hin, die ja. Er eben noch gesagt hat, und dann sind die auf einmal nicht mehr da und dann traust du denen nach.
Aber diese Dialektsachen, die können halt auch bleiben, gell? Also und ja, gerade jetzt bei uns, wenn halt meine Frau das zum Teil auch spricht, da muss ich schon oder bin ich zum Teil schon auch hinterher, dass ich so sage, so, ja, hier, jetzt lass uns mal ein Imperativ benutzen, ja?
Das meinte ich. Wir sprechen ja hier zu Hause, da wir beide nicht aus Hessen sind und hier in Hessen nun gemeinsam Kinder großziehen, sprechen wir hier zu Hause ja eigentlich unter uns ein relativ gutes Hochdeutsch, würde ich mal.
Ja, jetzt so war das bei uns zu Hause ja auch. Meine Eltern sind ja auch von, obwohl meine Mutter ja in Frankfurt
auch.
Aufgewachsen ist, ja. Sind ja ihre Eltern waren ja keine Frankfurter und deswegen haben wir zu Hause genau. Eigentlich auch ein relativ sauberes Hochdeutsch. Ja,
so und deshalb meinte ich das mit dem, warte mal, bis die in die Schule kommt, weil unsere Große ja, hat genau. Nie die Blau gesagt, weil das hier zu Hause eigentlich so nicht vorgelebt wird. Jetzt ist die in der Schule, wo halt Stifte und so Kram halt eine ständig präsente Sache sind und um sie rum alle so reden. Und dann kommt die hier nach Hause und redet so. Und dann denke ich mir so, stopp.
Bist du? Red vernünftig, Kind.
Die Blau finde ich aber noch harmlos. Finde ich ganz nett.
Das triggert mich. Das hat mich schon zu Schulzeiten getriggert, als ich hierher gekommen bin. Da kann ich gar nicht damit.
Nee, ja. Was mich triggert, ist, wenn die nur Hilfsverben benutzen und keine Verben. Und das scheint momentan total verbreitet zu sein bei den Kids.
Mal ein Beispiel.
Kann ich das Haus?
Kann ich Haus, genau. Kann ich noch Limo?
Ah, okay.
Ey, was denn damit? Heute mal auslassen oder?
Über den Kopf gegossen bekommen?
Was meinst du? Und das machen die alle. Also es ist wirklich schlimm. Kann ich noch irgendwas?
Ja.
Ah.
Ich weiß aber, dass mein Vater mich da früher auch mitgequält hat. Ja, was? Ach,
echt?
Vater.
Das bei uns schon?
Ja, ja.
Das war gar nicht klar.
Ach, Vater, du weißt doch, was ich will. Du willst mich doch nur ärgern. Naja. Also das ist das, wo wir dann auch wahrscheinlich hineinlaufen werden, wenn wir unsere Kinder sagen, so, alle red richtig. Und ja, am Schluss ist es eigentlich nur, dass wir da irgendwelche Sachen zu genau haben wollen.
Ja, auch diese, ich weiß, es ist kein gutes Beispiel, aber diese, dass die Leute nur noch also die Fragewörter, wir haben ja so viele Fragewörter wie wofür, warum, weshalb und so, ja. Und dann immer nur, was ist das? Also dann wird alles nur mit was oder mit es wird ein so ein Fragewort genommen und dann so eine ähnliche, ich kann jetzt kein Beispiel machen, aber so eine ähnliche Konstruktion gebaut wie kann ich noch das und das oder was sowieso. Statt irgendwie die schöneren Wörter mit W alle zu benutzen. Die sterben auch aus. Das ist auch irgendwie schade.
Ach, ich glaube nicht, dass die aussterben.
Ja, aber das hörst du auch so im Business-Kontext von Kollegen oder so, dass sie die nicht mehr benutzen. Und die sind dann teilweise auch schon deutlich über 30.
Ich benutze in meinen Gutachten zum Teil gerne auch ein bisschen altmodischere oder ein bisschen unüblichere.
Das kann ich mir bei dir nicht vorstellen. Also Christoph, dass du sowas. Nee.
eben dieses und sowas habe ich heute erst geschrieben.
Wohingegen? Ach ja, genau. Man muss
da, das sowieso, ja. Die Bewertung findet nach eben dieser Norm statt. Sowas.
Ja, wie sind wir denn da gelandet?
Ja, keine Ahnung.
Wir kommen vom Emissionsmessen.
Das war schon lange nicht mehr.
Ja, lange
weg. Dort sind wir wegmeandert, möchte ich sagen.
Ja, aber wir hätten noch ein Ziel, wo wir hingehen können.
Oha.
Also wenn der Bob bereit wäre, könnte er erzählen, was wir nächste Woche schauen.
Ja, könnte
ich. Wo müssen wir denn hin? Christoph, denk dran, wir müssen versuchen, eine Zusammenfassung zu machen direkt.
Ach so, ja.
Instant-Zusammenfassung.
Instant-Zusammenfassung. Okay, wir gehen zu Disney Plus. Da waren wir jetzt in der Zeit schon sehr erfolgreich.
Habe ich doch gerade erst Bär fertig geguckt.
Ja, ja, siehst du. Dann kannst du die App direkt offen lassen. Wir müssen mal wieder Sachen ermitteln.
Oh nein.
Warum? Habt ihr keine Lust?
Ja, nee, sag mal, was ermitteln wir denn?
Venedig?
Es wird ruhig, glaube ich, ja.
Ah, das ist doch so ein Horrorquatsch. Oh, das möchte ich gar nicht gucken.
Echt?
Horrorquatsch?
Ich meine, die Lissy hatte das in der Sneak und hat erzählt, dass das so.
Was ist das denn? Wie heißt das denn?
Haunting
in Venice. Wir sind mal wieder bei Hercule Poirot. Wir haben Murder on the Orient Express gesehen. Wir haben Death on the Nile gesehen. Da müssen wir jetzt auch Haunting in Venice gucken.
Habe ich, glaube ich, bei unseren Freunden von den KulturpessimistInnen.
Die haben ihn nicht besonders gut dargestellt.
Nee, gar
lassen.
Nicht.
Aber ich finde, wir müssen uns ein eigenes Bild bilden.
Ach hier, das ist ja mit der Oscar-Preisträgerin von letztem Jahr, oder?
Wem?
Na, hier, Bondgirl Dings. Mir fällt der Name.
Die Armas?
Michelle Chow. Wie macht man denn hier die, verdammt nochmal, werden hier nicht die Dings angezeigt?
Michelle Yeoh, ist sie.
Deren Film sollten wir auch mal langsam schauen. Wird mal langsam Zeit. Wir sind die Letzten, die ihn noch nicht gesehen haben. Mittlerweile hat es sogar Bernd Begemann.
Welchen?
Hier, Everything, Everywhere, All at Once.
Ja, guck mal, dass ich nächste Woche was Kurzes wähle und dann können wir den noch dazu nehmen.
Für mich ist die ja jetzt irgendwie Sektor 31, aber Discovery, Dings.
Giorgio,
genau. Aber ja, sollten wir auch gucken.
Ja.
Crime, Drama, Horror. Naja.
Haunting, das kann nicht Horror sein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Also 6,5 auf die IMDb. Naja.
Das ist
ja, Agatha Christie ist doch garantiert nicht Horror. Das glaube ich nicht.
Ich habe schon Angst.
Also Zombies kommen
also in Disney Plus steht Mystery und Thriller. Also da steht nichts von Horror.
Ja. Aber am Ende wird wieder einer aufgegessen. Ich sag's euch.
Ihr müsst das jetzt zusammenfassen. Los, worum geht's?
Haunting in Bochum sei es doch, oder? Habe ich bei Kultpest gehört. Oder ja. Könnte es auch sein, ja.
Es sei lahm. Nee, wir machen uns ein eigenes Bild. Wir lassen uns da jetzt nicht vor beeinflussen. Ich zumindest versuche das.
Warum ist jetzt
eine Stunde
3 Minuten lang runtergemacht haben. 1,44 kommen mir sehr entgegen. Sehr löblich, Robert.
Da können wir den anderen auch noch schauen, oder?
Ich nehm nächste Woche einen, wo man es wirklich gut dazu gucken kann.
Nächste Woche schaust du doch wieder Dings hier. Super Bowl.
Geil, stimmt.
Ist nächste Woche Super Bowl?
Nächste Woche Super Bowl. Also jetzt nicht am Sonntag, sondern eine Woche drauf.
Ja.
Jetzt waren, diese Woche waren die Playoffs unglaublich gut. Die Halbfinals sind eh immer die besseren Spiele.
Ja, wir kommen zu dir, Stefan, oder?
Die waren beide richtig gut. Ich muss am nächsten Tag arbeiten, aber du kannst gern kommen. Kann sein, dass ich mal auf meiner Couch kurz einschlafen muss, aber geht alles.
Ja, ich schlafe beim Super Bowl auch immer ein. Das ist irgendwie.
Drittes Quarter ist mein Quarter, wo ich schlafe.
Ja, da stehst du immer. Oh Mann.
Gut.
Naja.
Dann machen wir jetzt hier einen Deckel drauf.
Oder müssen wir nächste Woche eigentlich erst nochmal einen Super Bowl, also so einen Football-Film dazu gucken, oder? So ja, traditionell. Kannst
du passend vorschlagen, irgendwie. Gibt's da bestimmt irgendwas mit Taylor Swift oder so.
Stimmt, die ist auch im Super Bowl jetzt. Also, ja, ihr Typ. Das war schon süß, als sie gewonnen hatten und dann durfte sie auch mit aufs Feld und
du wirst mir jetzt nicht sagen, wer die Division Finals gewonnen hat.
Nee.
Ich will die noch schauen.
Ja, aber also wer ist, also was haben wir heute Mittwoch noch nicht nachgeholt hat und es noch nicht aus irgendeiner Presse mitgekriegt hat, also.
Ja, das ist ja in Deutschland, ist es ja, doch. Also ja, ich habe heute ein Bild von Taylor Swift gesehen, wo sie ihn küsst, aber da ging es irgendwie wenig um die Ergebnisse.
Echt? Überraschend.
Da ging es darum, wie ihr Lippenstift, warum der nicht abfärbt oder in so eine Scheiße, wo ich mir dachte, hey Leute, ist das euer Thema? Das kann nicht euer Ernst sein.
In so einer Scheiße. Hier steht noch gar kein Datum in der Wikipedia, sehr stark.
Den Super Bowl, 11.4.
Achso, nee, Gott, es ist 2027, da haben sie noch kein Datum.
Ja, okay.
Ich bin gerade ein bisschen weit runtergerutscht, 11. Februar.
Ja. 2027.
Ja, steht aber steht fest. Wahrscheinlich schon fest, wo er ist, oder?
Inglewood.
Kalifornien.
Das Lustige ist, wirklich für 25 und 26 steht das Datum schon fest. 9. und 8. Februar. Und dieses Jahr ist es am 11.
Ja, genau. Jetzt ja, ist Schaltjahr.
So etwa.
Und dann rutscht es immer eins nach vorne. Es kann halt sein, dass sie dann für 27 noch überlegen, ob sie da noch ein Spiel mehr nehmen oder die Playoffs irgendwie nochmal künstlich verlängern. Und dann schiebt es halt noch eine Woche nach hinten.
RTL überträgt. Really?
Ja.
Und der Datsen. Na gut.
Und die sind doch alle wieder, fliegen doch alle hin und machen hier den großen Alarm.
Usher spielt die Halbzeitshow. Ja. Seid ihr Usher-Fans?
Ich könnte nicht ein Lied von ihm sagen. Ich könnte
doch,
ich
yeah, auch. Natürlich.
Was für ein Ding?
Yeah.
Ich dachte, das wäre dieser Nazi-Sänger. Ach nee, der heißt Je. Okay, vergiss es. Entschuldigung.
Den kenne ich nicht. Nee, als wir damals in Florida waren, da war gerade Yeah von Usher ganz hoch in den Charts und spielt dauernd im Radio. Und wir hatten da einen Leihwagen, der sehr guten Bass hatte und da hat das Lied richtig Spaß gemacht. Und wir haben uns immer gefreut, wenn es kam. Und es kam dauernd. Aber sonst kenne ich kein einziges Lied von ihm. Ich kenne nur dieses eine. Also für mich ist es ein One-Hit-Wonder, Usher. Ich bin gespannt, was er in der Halbzeitshow alles spielen will.
Ja, kommt nicht noch irgendjemand dazu?
Bestimmt.
Wir werden sehen. Hier in der Wikipedia, die deutsche Wikipedia weiß nur von Usher. Aber wer weiß.
Wir werden es sehen.
Nun gut, also. Diese Sendung endet jetzt an dieser Stelle. Das war die 814. Ausgabe des Sneakpods. Sneakpod.de für eure Kommentare, wie man im Schnee überlebt, ohne seine Freunde zu essen. Und da lacht er aus dem Hintergrund. Genau. Und wir danken fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir über A Haunting in Venice sprechen. Ciao.
Ciao.
Tschüss.